Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geogedöns. Hallo Obi.
Hallo Palk.
Der Obi ist am Start, erstmal wieder da.
Ja, endlich wieder da.
Aus dem Winterschlaf erwacht, jetzt wo der Schnee gefallen
ganz,
ist.
Ganz, ganz frisch, genau. Es ist, obwohl heute ist schön warm, ne? Also gefühlt sind es ganz viele Plusgrade.
Wir haben wieder Plus,
gestern. Der Schnee taut. Ja, gestern waren, also früh zum Arbeitfahren waren bei mir minus 16,5. Das war ekelhaft. Am Sonntag brauchte mein Auto eine kleine Hilfe. Wisst ihr, der Schlosser, nee, der Schuster hat die schlechtesten okay. Schuhe. Und ja, muss natürlich eine neue Batterie rein. Habe ich gemacht gestern. Und heute auf einmal plus 3 Grad, also ich glaube 4 waren auch, ne? Also 20 Grad mehr als gestern. Das ist schon irre.
Heute hättest du die neue Batterie nicht mehr gebraucht.
Doch. Die hat ihre Zeit um. Ist einfach so.
Also ich, toi, 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 meine Batterien halten durch. Wie du weißt, habe ich ja mehrere im Auto davon.
Richtig. Aber deine ist, glaube ich, erst 2 Jahre alt. Die soll man noch ein bisschen halten.
Machen wir jetzt ein schlechtes älter. Gewissen oder prophezei irgendwas. Das geht dann bestimmt in Erfüllung.
Nein, du kennst ja jemanden, der sich mit Autos so ein kleines bisschen auskennt.
Sehr gut. Obi, du bist endlich mal wieder hervorgekrochen. Ich muss keinen Monolog mehr halten. Ich finde es toll. Ich freue mich.
Ja, ist schwierig, ne? Also diese Lockdown-Zeit hindert uns ja eigentlich an sehr, sehr vielem.
Jo.
Viele Podcasts sind zustande gekommen, wenn wir auf Events waren, haben unsere Spiele dort bequatscht, besprochen, ne? Weil man sich ja doch privat jetzt nicht so viel sieht und dadurch ist viel weggefallen.
Also ich muss einfach sagen, ich komme viel, viel weniger raus. Also man mag mich dumm finden oder man mag das komisch finden. Ich halte mich so ein bisschen wirklich an diese Stay-Home-Geschichte. Also ich gehe halt raus zum Einkaufen, ich gehe halt raus zum Arbeiten und wenn ich halt ein Kind abholen muss irgendwo oder sowas, aber ansonsten bin ich eben zu Hause. Und das, also das fällt, sonst fällt ja alles weg.
Ja, genau. Also mir fällt das ja jetzt gar nicht schwer, zu Hause zu bleiben und arbeiten zu gehen, weil Restaurants sind zu, ne? Du kennst ja meine Leidenschaft. Schön essen gehen. Und ich vermisse es so. Ich vermisse es so, dass ein Restaurant auf ist, wo ich mich reinsetzen kann, wo ich mich bedienen lassen kann, wo ich auch mal ein bisschen Trinkgeld geben kann, weil das so schön war. Und ja, nun koche ich wieder viel zu Hause mit Leidenschaft. Die Gerichte, Küche brodelt trotzdem noch nicht, weil mir fällt gerade auch gar nichts ein. Das ist, die Fantasie kriegst du ja irgendwie, wenn du weggehst, mal wieder was siehst, eine neue Idee im Kopf kriegst. Für mich ist das alles gerade irgendwie tot, aber müssen wir durch und halten wir auch durch.
Ja, und eben durch das nicht rauskommen, ist es halt, ich teste jetzt gerade wieder eine App, eine coole, aber wie gesagt, man kommt halt kaum raus. Das ist ein bisschen unter erschwerten Bedingungen quasi.
Aber ja. Wir sind heute hier aus dem Grund, als wir noch rauskamen.
Als wir noch rauskamen, kam etwas auf den deutschen Markt, beziehungsweise nicht auf den deutschen, generell auf den Markt, und ich war halt gleich halt oft begeistert und habe geschrien, hurra, hurra, endlich mal ein neues Gerät, weil ich schon recht lange nichts mehr von der Firma in der Richtung gehört hatte. Garmin hat ein neues Gerät auf den Markt geworfen, beziehungsweise die Fortsetzung seiner Reihe, der Montana-Reihe, nämlich die 700er-Serie. Es gibt das 700er, das 700i und das 750i. Die Is haben dann nämlich die In-Reach-Technologie dabei. Was das ist, erklären wir nachher noch. Und ich war sehr, sehr gespannt. Weißt du warum?
Nö.
Weil die auf der Packung von dem Gerät nicht mehr mit Geocaching-Werbung gemacht haben.
Ah, okay. Weil der Hype durch ist?
Nö. Für mich war Garmin immer so eine Firma, die eigentlich, für die war Geocaching wie auf den Leib geschnitten. Also ich erinnere mich an die großen Events, immer Garmin mit am Start gewesen, hat sich präsentiert, die Produkte präsentiert. Und jetzt waren sie plötzlich relativ, in meiner subjektiven Wahrnehmung, muss man ja dazu sagen, waren sie relativ lange weg vom Markt. Und plötzlich waren sie wieder da. Und nirgendwo auf der Packung steht, geeignet für Geocaching. Daraufhin habe ich einen netten Kontakt aufgenommen und habe einfach mal bei Garmin nachgefragt. War ein bisschen komplizierter, jemanden zu erreichen, aber irgendwann hatte ich jemanden. Und hab mal gefragt, wie sieht's denn aus? Können die Dinge noch Geocaching? Und die haben mir vorgeschlagen, wir schicken dir mal ein Testgerät.
Und das haben sie gemacht. Meine Frage hast du nämlich jetzt vorweggenommen. Wie bist du denn zu dem Link gekommen? Aber ist ja gerade erledigt.
Und das Testgerät haben sie mir geschickt?
Leider irgendwie ein bisschen zu spät. Ich sag mal, wir schieben es einfach mal auf die Pandemie. Denn eigentlich wollten wir zusammen testen. Richtig, hatte ich mich auch riesig drauf gefreut, aber
es wird nach Leipzig nehmen.
Das Gerät ließ auf sich warten. Ja, ja, warum Leipzig? Leipzig waren wir beim großen OC-Event und das wäre eigentlich da Highlife gewesen, das Ding auszuprobieren. Kam leider nicht so, es kam dann später bei dir an und du musstest dann alleine durch.
Ja, irgendwann hatte ich es im Briefkasten.
Und echt, passt das im Briefkasten?
Ja, nein, ich glaube, ich war an dem Tag sogar zu Hause zufällig. Und ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ein Auspackvideo gemacht.
Unboxing.
Unboxing-Video. Und das ist mein erstes Unboxing-Video. Und als ich mir die Aufnahme jetzt angeguckt habe, habe ich festgestellt, ja, das sieht man. Also, wenn ich jemals von einer YouTube-Karriere als Produkt-Unboxer geträumt habe, dann ist das wohl in weite Ferne gerückt. Ich bin nicht der Typ für sowas.
Nee, musst du auch nicht. Kettensäge, Axt, haben wir alles schon gesehen. lieber Hörer, wir quatschen hier vom Garmin-Gerät, wahrscheinlich Haufen Werbung. Nein, Garmin bezahlt uns dafür nicht. Wir kriegen dafür auch nichts. Wir waren einfach nur heiß drauf, einfach mal wieder ein neues Garmin auszuprobieren, weil wir sind ja eigentlich beide GPS-Geräte-Cacher.
Das ist richtig.
Und ein, na, das ist so der Fakt.
Ein
und
sehr guter Hinweis.
Und so kam es dann, dass wir halt einfach auch mal darüber quatschen. Wir wollen hier keine Werbung machen, wir wollen hier nichts, wir verdienen da kein Geld mit. Wir waren einfach wirklich heiß drauf, dieses Ding in den Händen zu haben.
Wir haben übrigens,
ich habe es nicht in den Händen gehabt, ich habe es nur auf Bildern gesehen.
Wir haben das Gerät oder wir haben das Gerät zur Verfügung gestellt gekriegt, wir schicken es wieder zurück. Also das wird, es geht nicht in unser Eigentum über.
Hast du das noch nicht zurückgeschickt?
Ach Mann, Obi, du bist so furchtbar. Du machst den Daumen in die Wunde. Ich hätte es schon lange zurückschicken müssen.
Der Karton nee, steht Ernst?
Hier. Ehrlich, ja. Ich hätte es wirklich
zurückschicken müssen. Aber darüber haben wir vor 4 Wochen geredet und du hast gesagt, morgen schicke ich das weg.
Das Problem ist, dass ich halt das für die Aufnahme, ich wollte es noch mal in der Hand halten, weil ich ja wusste, dass du es noch nicht in der Hand gehabt hattest. Ich wollte jetzt quasi für dich, wenn du jetzt fragst, sag mal, Palk, da ist doch so ein Plastinibbel, so ein Gumminibbel dran, wie fühlt sich denn der an? Wollte ich das für dich quasi erfüllen und dir verbal mein haptisches Empfinden rüberbringen?
Ich habe einen anderen Verdacht.
Welchen
denn? Einen ganz anderen Verdacht. Du schickst das gar nicht zurück.
Ich schick's wirklich
zurück. Gefällt dir?
Nein, es gefällt mir, aber ich schick's nicht. Ich schick's zurück. Wirklich, nein, okay. Das Budget lässt es aktuell nicht zu.
Okay.
Vielleicht gleich mal zum Budget. Also das Gerät ist UVP mit 599 angegeben, aber wenn man bei den üblichen Dellinger guckt, kriegt man es wesentlich günstiger.
Also ich sehe es hier gerade aktuell für 494, wo aber ohne das I dran.
Beim großen A.
Ich habe einfach mal Google aufgemacht.
Okay.
Google Garmin Montana 700 und das ist mit der Topo Europa Karte. Das kostet 494 Euro aktuell dort. Versand ist gratis. Aber wenn ich hier so die Google Shopping Seite sehe, es geht weit bergauf. Und da wäre nämlich schon meine nächste Frage. Also 700 gibt's, 700i, 750, 750i.
750i nur.
750i. Ja, und das 750i, das kostet knapp 700 Euro. Mhm. Was kann denn das, was die anderen nicht können?
Ich versinke ein bisschen, wie soll ich es vorsichtig ausdrücken? Ich finde es nicht gerechtfertigt. Ich bin ja technischer Laie. So, wir fangen mal anders an. Ich bin ja technischer Laie. Und für mich als technischen Laien stellt es sich so dar, dass ich eben das Montana 700, und das ist quasi das Basisgerät, bekomme für 600 Euro, UVP. Und das kann halt alle möglichen Sachen. Wenn ich das 700i nehme, das hat dann diese In-Reach-Funktion dabei, bezahle ich 700, also 699 UVP. Wenn ich das 750i nehme, was dann noch eine 8-Megapixel-Kamera dabei hat, bezahle ich 800 UVP.
Okay.
Und der Preisunterschied von 200 Euro UVP für In-Reach und die Kamera, ich würde es nicht machen.
Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist InReach? Komm auf den Punkt.
InReach ist ein Notsystem. InReach ist eine Art Satellitenkommunikation. Du kannst mit dem Ding, sag mal ganz vereinfacht ausgedrückt, du kannst von jedem Punkt der Welt über Satelliten Textnachricht tätigen und kannst dich quasi in Notsituationen, wenn du irgendwo in Gegenden bist ohne Netzabdeckung, ohne Handynetzabdeckung, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Afghanistan, irgendwas mit Krieg, Hunger und keine Ahnung, oder Brandenburg, dann kannst du mit der Enrich-Technologie kannst du einen Notruf absetzen.
Okay, du kannst also Satellitensignal nicht nur empfangen, du kannst auch senden.
Genau. Aber
in einfachem Maße.
Du kannst automatisiert irgendwie deine Position absenden, aber du brauchst dafür ein extra Abo. Also das ist nicht in dem Preis mit drin, sondern du musst Verträge damit abschließen. Ich habe mich mit der Vertragsgestaltung jetzt nicht so beschäftigt. Ich überlege gerade, ob ich es noch ein bisschen aus dem Kopf zusammenkriege. Ich würde behaupten, du hast ein relativ preisintensives Abo-System, was Flexibilität betrifft bei der Kündigung. Also du kannst wenige Monate Laufzeit nehmen für ein bisschen mehr Geld oder eben je länger du Laufzeit nimmst, desto weniger bezahlst du im Endeffekt pro Monat dafür. Mhm. Und es gab wohl auch irgendwie so eine Art System, wo du so eine Art Guthaben, also du konntest im Prinzip Kunde werden von dieser Enrich-Technologie, konntest pausieren und konntest dann irgendwann, wenn du es halt brauchst, wieder einsetzen. Also wenn du jetzt dreimal im Jahr in die Sahara fährst, dann kannst du für die Zeiträume immer dein Abo wieder aktivieren und zwischendurch machst du halt Pause. Ich hatte damals, als ich mit Garmin kommuniziert habe, hatte ich gefragt, ob sie uns ein Reach-Gerät zur Verfügung stellen würden. Das ging nicht. Die haben gesagt, nee, als Produkttester geht sowas gar nicht. Und der Gründel hat aber eins bekommen.
Ah, der wird so ein Abo gekriegt haben, hä?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also damit, genau, man muss dazu sagen, was ich noch anfangs noch sagen wollte, das Montana 700 ist jetzt schon seit, ich glaube, Oktober letzten Jahres auf dem Markt. Ich glaube, August sogar, Entschuldigung. Am 5. August kam die erste Pressemitteilung, die ich gesehen habe. Im November oder Oktober hatte ich es, glaube ich, bekommen dann. Und seitdem, was ich gesehen habe, also der Saarfuchs hat einen Artikel drüber gemacht, das GC-Magazin hat einen Artikel drüber gemacht, die habe ich alle nicht gelesen, also bisher mit Absicht noch nicht gelesen, die werde ich mir im Anschluss an diesen Podcast mal angucken. Und der Gründel hat es wohl auch bekommen eben und testet, ich habe schon Bilder bei ihm gesehen, aber der Gründel hat den Test noch nicht draußen.
Okay. Mhm. Ja, der lässt wieder auf sich warten, das ist mit dem wie mit dem Geocaching-Tool 3. Naja, sind ja erst ein paar Jahre her.
Wir werden nicht die Letzten sein.
Nein.
Es sei denn, er haut es morgen oder übermorgen raus. Das wäre sehr peinlich. Gut.
Ich habe
Grip zusammengearbeitet. Sag mal, weißt du, ob wo Garmin eigentlich herkommt?
Nö.
Was Garmin,
aus den Bergen.
Was Garmin bedeutet?
Nein.
Wie sich der Name gebildet hat?
Nö, das erzählst du uns jetzt.
Hast du eine Idee?
Nö.
Ich gebe dir einen Tipp.
Gar nicht.
Garmin wurde von zwei Männern gegründet. Der eine hieß Gary und der andere hieß Min mit Vornamen.
Ehrlich?
Ja. Die haben bei Gary einfach das Y weggenommen und da war Garmin fertig. Also kurz, aber genial, finde ich.
Mhm. Und ich habe jetzt gedacht, von den beiden Typen, die hier cachen und mit den Garmin-T-Shirts rumrennen. Nein. Spaß beiseite.
Habe ich in der Recherche für diesen Podcast habe ich das rausgefunden. War mir so noch nie bewusst. Also ich dachte, das hätte irgendwie eine technische Bedeutung oder irgendwas. Also da war ich ein bisschen überrascht. Wie ist denn deine Garmin-Geschichte? Du hast ja vorhin schon gesagt, wir sind ja eigentlich sind wir ja GPS-Geräte-Cacher.
Ja, genau. Von Anfang an. Ich hatte ja meine Geschichte,
was
meine
hast du alles Beginnergeschichte.
Nein, ehrlich gesagt nur zwei. Angefangen habe ich ja mit dem Handy. Ne?
Aha.
Mein erster Cache war ein Nano-Cache, eine kleine Schnecke. Da habe ich mich natürlich dumm und dämlich gesucht, bis ich diese Schnecke gefunden habe. Die Geschichte hatte ich mal, wo ich den Blog noch hatte, hatte ich das mal aufgeschrieben. War auch ein Mystery. Und war ja vom ersten Moment an so begeistert von der ganzen Geschichte und habe mich dann gleich beschäftigt mit GPS-Geräten, weil es ja hieß, das geht besser und da und wir hatten meine Ex-Frau, muss ich jetzt sagen, ne? Meine damalige Frau hatte mehrere Geräte bestellt und zwar nicht nur Garmin, sondern was war denn der andere Hersteller? ganz groß Geocaching. Magellan, genau. So, das Magellan in den Händen gehalten. Ach, das war nicht meins. Das war noch mit diesem Stick dran.
Du hattest dann quasi eine Auswahl?
Ja.
Das ist ja
Magellan und das Garmin. Ja nett, hm? Und Garmin war es das Dakota 10. Das war toll. Das Dakota 10 war aber schwarz-weiß. Das war noch pures Quarz-Display. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich mich irre, sage. Ich würde aber sagen, das Dakota 10 war
pur. Ja? Mein erstes Gerät Dakota 20. Und ich weiß, dass ich lange hin und her überlegt habe, ob es das 10er oder das 20er wird. Und das 20er hatte irgendwas, was mich überzeugt hat, es zu nehmen. Ich würde behaupten, es war die Möglichkeit, die Position nicht nur in der Bewegung zu bestimmen. Da war, glaube ich, ein barometrischer Höhenmesser war mit drin. Also da war irgendein Sensor drin, der ermöglicht hat, dass man auch im Stehen mit dem Gerät die Position angezeigt oder berechnet bekommen hat. Hm. Und beim Dakota 10 war es, glaube ich, da musstest du immer in Bewegung. Das hat nur dann die Position bestimmt, wenn du dich bewegt hast.
Das kann sein. Aber mein Hauptgrund, warum ich das 20 denn gewählt habe, war SD-Kartenschacht. Das hat das 10er nicht.
Das kann auch sein, dass ja das auch mit dabei war. Ja.
Und so kam ich dann, ich weiß, also 2013 habe ich mit dem Cachen angefangen. Zum Geburtstag drauf gab es dann die Auswahl. Navi, Magellan in der Hand gehalten, kurz benutzt. Das habe ich 10 Minuten benutzt, habe ich wieder eingepackt.
Das hatte diesen komischen Stick dran, erinnerst du dich?
Ja, das hatte so ein, das war, der Stick war wie so ein Würfel, aber es war kein Würfel, sondern der war so trapezartig geformt.
Also ich habe mal hier in der Cottbusser Community, ich habe mal einen Cacher gesehen, der ist mit diesem Magellan regelmäßig cachen gegangen und der hat auch mit seinem Daumen das mit diesem Stick super geil im Griff gehabt. Aber ich glaube, da gehörte ganz, ganz viel Übung dazu, mit diesem.
Ja, das ist, glaube ich, eine Gewohnheitssache.
Da klar zu kommen. Na? Also da waren die Touch-Displays von Garmin, die waren dem in meinen Augen schon weit überlegen.
Das stimmt.
Wie ging es dabei?
Ja, und Magellan weggepackt, 10er ausgeschlossen wegen dieser SD-Kartensache, weil ich konnte die Topo-Karte nicht aufspielen. Sondern es war nur möglich, immer das Bundesland zu benutzen, was ich gerade mit dem Rechner mir aufgespielt habe. Ich glaube, deutschlandweit ging, aber dann nur eine vereinfachte Karte.
Weil der interne Speicher nicht so groß war, nicht?
Genau, und das hat mir dann natürlich nicht ausgereicht, weil ich kannte ja nur schon ein paar Cacher und die Topo-Karte, die fand ich natürlich geil. Ne? Beziehungsweise die USM konntest du ja auch nicht benutzen in dem Fall, weil du nicht einfach mal schnell eine SD-Karte, also hier eine Micro-SD oder was das ist, reinstecken konntest. Und dann kam meine erste Erfahrung, Dakota 20, und dann wollte ich gar nicht mehr.
Bei mir war es ähnlich, ich habe das Dakota 20 gehabt dann und war damit verliebt. Also ich habe...
Nee, ich wollte es nicht mehr.
Ich war glücklich damit.
Das war meine erste Erfahrung. Also wir waren im Branitzer Park dann, Cash-Runde machen, erste Mal mit dem Ding in der Hand, und ich kam mir überhaupt nicht klar. Ich wusste ja gar nicht, das ist hin und her gesprungen und natürlich Neucacher. Ich glaube, 10 Caches gefunden, das Ding in der Hand. Und dann musste man erstmal lernen. Wie funktioniert das? Mach doch den Kompass lieber an.
Okay.
Der zeigt dich, wohin. Ich habe immer nur mit dieser Karte gearbeitet.
Aha.
Ne, und habe eigentlich nie gewusst, dass ich schon direkt vor der Dose stehe. Bis ich mich dann zu Hause gemütlich hingesetzt habe und das Dakota 20 erforscht sozusagen.
Also ich weiß nicht, ob ich nostalgisch verklärt bin, aber ich fand das Dakota 20, fand ich sowas für intuitiv und geil zu bedienen. Also das kommen wir nachher noch zu. Also jetzt im Gegensatz zu dem Montana 700, was du mit der Kiste alles machen kannst, wenn du dich wirklich damit hinsetzt und dich damit beschäftigst. Also ich habe mein Dakota 20 wirklich geliebt.
Ja, ich auch. Und das Dakota 20 hat bei mir auch unter Wasser gehalten. Toi, toi, toi. Wir hatten im Urlaub, ich glaube, das war in der Tschechei, hatten wir einen T5er, wussten aber überhaupt nicht, was auf uns zukommt. T5, denke ich immer, ist so ein Baum, ne? War aber nicht so, es war ein Wasserfall. Ne? Und du musstest quasi...
Durch den Wasserfall.
Also Wasserfall, ne? Also der war einen Meter hoch, also du konntest da nicht in...
Ein Wasserfällchen.
Naja, nee, also du musst dir das vorstellen, du konntest... Ein Fluss, der ist über Steine geflossen.
Aha.
Du konntest oben langlaufen Und da ist aber das Wasser halt runtergelaufen und gefallen. Ist ein Wasserfall, ne?
Jo, wenn Wasser Meter fällt, hoch, ist Wasserfall.
Meter hoch war praktisch, also ein Meter war praktisch der Unterschied zur nächsten Etage. Und die Steine oben, wo du laufen konntest, die waren unten ausgehöhlt. Mhm. Du musstest quasi in den Fluss unterhalb rein, durch diesen Wasserfall durch, und unter diesen Steinen war dann der nächste Hinweis. Mhm. Ja, das war ein...
Und da musstest,
war das ein Multi? Ich glaube, ein Multi war das mit zwei Stationen. Da musstest
du mit dem Dakota quasi durchs Wasser gehen irgendwie.
Genau, und da war dann die Probe aufs Exempel. Ne? Du musst natürlich gucken, dass alle Gummibuchsen zu waren, und das Ding hat gehalten. Ne? Also schön. Ablesen. Fotos konntest du damit nicht machen. Das hat dann mein nächstes Gerät gehabt. Das war dann mit Kamera. Und hat gehalten. Na, gut, die alten leiden, ne? Die Knöpfe, die kaputt gehen an der Seite.
Weißt du ein bisschen, wie der Schmähname in Kescherkreisen für das Dakota immer war?
Nö.
Das Frauen-GPS.
Warum das?
Ich glaube, weil es so klein und handlich war. Und,
aber das Oregon sah doch, Oregon größer. Nicht, wie hieß das andere?
Oregon war größer.
Ja, aber das 400er von der Form war es dasselbe. Es war bloß nicht so orange.
Größer. Also das ja. Dakota hatte wirklich, war sehr, sehr klein und kompakt.
Ja, ideal eigentlich. Ja. Was ich richtig gut fand immer, du konntest das mit dem Stift bedienen.
Ja.
Du brauchtest keine Finger ausgepackt haben, du konntest einfach einen Gulli nehmen und darauf touchen und das Ding hat funktioniert.
Ja. Was ich dann nicht so cool fand, war, dass mein Gerät 2 Wochen, also ich hatte es bekommen, ich hatte es beim großen A bestellt und 2 Wochen bevor es seinen zweiten Geburtstag bei mir gefeiert hätte, ist es abgerauscht. Also per USB, ich kam nicht mehr auf das Gerät drauf. Also irgendwas war kaputt, ich habe es nicht mehr anschließen können. Der Rechner hat das Gerät nicht mehr erkannt. Mhm. Das große A angeschrieben, die sagt, hier, Gerät ist kaputt. Große A sagt, naja, kriegst du leider, Ersatzgerät gibt's nicht, leider, also dann gibt's Geld zurück. Mhm. Und ich soll einschicken. Dann habe ich es eingeschickt und zack, hatte ich das Geld zurück. Dachte mir, okay, guckst du mal, was so ist. Und dann habe ich gesehen, dass das Oregon 550, also quasi die Nummer höher, bisschen größeres Display, bisschen mehr Funktionen quasi, 20 oder 30 Euro mehr kostet, wie ich fürs Dakota damals vor 2 Jahren bezahlt habe.
Ich glaube, 199 Euro war das Dakota. Das war nicht günstig.
Ja, ich fand's eigentlich, ja, im Vergleich, aber gut.
Ja, im Vergleich war es günstig als die anderen Garmin, aber kriegst du heute ein tolles Handy für den Preis, ne?
Also ich hab 20, 30, 40 Euro draufgelegt und konnte mir dafür das Oregon 550 kaufen. Und das habe ich natürlich gemacht. Und das war dann mein zweites Garmin-Gerät, war dann das 550 Oregon.
Ja, so ähnlich. Also mein zweites war das 650T. Also Oregon 650T. Das T ist da, ist die Topo-Karte, ist original dabei.
Genau, da gab es dann die Sachen.
Hm? Ich glaube, die Topo 7 oder wie sie hieß. Funktioniert heute noch tadellos. Das Dakota habe ich verkauft. Es funktioniert heute auch noch tadellos. Ne, beim Dakota war das Problem, das, was du sagst, das hatte ich auch mit dem USB-Anschluss. Durch dieses Wasser korrodieren diese kleinen Kontakte. Und die habe ich richtig sauber gemacht, zack, funktionierte wieder.
Also bei mir hat es nie richtig Wasser gezogen.
Ach so, okay, na, bei mir war es unter Wasser.
Also ich kann mich öfter nicht erinnern, dass ich es jemals irgendwie eingetaucht hätte.
Also nach dem Wasserfall war das dann für mich klar, das funktioniert, ich kann das eintauchen und habe damit nie wieder ein Problem gehabt. Auch mal, wenn die Schnur und das Ding war mit dem Wasser, dann war es halt im Wasser.
Ich erzähle am Schluss vom Podcast, werde ich noch eine kleine Geschichte zu meinem Dakota erzählen. Die hebe ich mir dann noch als Schmankerl quasi als kleinen Boni auf. 650T hast du das Oregon gehabt. Du hast gesagt, du hattest 3 Geräte. Was hast du noch gehabt?
Zwischenzeitlich war mal dieses Oregon 400.
450 bestimmt.
Oder 450, was größer halt war als das Dakota, aber nicht mein Gerät, aber in Benutzung und dankend wieder zurückgegeben.
Okay, also ich habe dann...
Ja, es war keine große Verbesserung zum Dakota, es war nur größer. Die Software, die Oberfläche war alles dasselbe und hat mir eigentlich nichts gebracht, dafür viel Geld auszugeben.
Also ich glaube Mitte 2013 kam das Monterra auf den Markt. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Ja.
Das ist Garmins, ich würde es mal versuchen nennen, das ist schon eingestellt. Ich glaube, das haben sie irgendwie 2016, also seit 2016 wird es nicht mehr hergestellt. Garmins Versuch mit einer Android-Oberfläche, also ein Outdoor-GPS-Gerät zu schaffen, das über WLAN bzw. über eine Schnittstelle irgendwie ins Internet kann, hat ein eigenes Android gehabt drauf. ein eigenes Android-OS. Also
ich erinnere mich an das Gerät ganz genau, weil du das hattest und das war dein Fluch.
Richtig.
Na, also.
Da habe ich mich ein bisschen dessen gesetzt, weil ich habe es nämlich im Prinzip eigentlich fast, ich habe, wie beim Dakota damals schon, ich habe, ein guter Freund hat sich das Oregon bei mir angeguckt und fand es sehr gut. Und hat dann gesagt, er würde es gerne haben und hat mir eben einen Preisvorschlag gemacht und ich guckte und stellte dann fest, naja, ist zwar ein bisschen mehr, was ich dann fürs Motorrad natürlich bezahlen muss, aber das war es mir damals wert. Ich war auch gerade, glaube ich, in der jugendlichen so Sturm und Drang Geocaching-Phase und habe gesagt, das machst du. Und dann habe ich dem meinen Oregon verkauft und habe das Geld genommen und nochmal, ich glaube, das Doppelte draufgelegt oder sowas und habe mir dann eine Montara gekauft. Mhm. Ja, dieses Ding habe ich jetzt immer noch und...
Hat schon Schimmel?
Segen und Fluch. Segen und Fluch. Es hat viele tolle Sachen, aber es hat auch viele Sachen, wo ich frustriert ins Gerät beißen könnte.
Ja, weil also als Android-Oberfläche haben sie verkackt. Steht fest. Ne? Da ist jedes olle Android-Handy, was aus China kam, hat besser funktioniert als das Montera.
Es gibt, also ich kenne ja,
nein, wie gesagt, du kannst das jetzt nicht schönreden.
Nee, ich will es ein bisschen erklären oder ich will was dazu erklären. Es gibt so in Geocacher-Kreisen, wenn so neue Garments auf den Markt kommen, hatte ich es immer so erlebt, dass relativ lange am Anfang so Bugs ausgemerzt wurden. Dass es relativ zahlreiche Updates gab, die irgendwelche Probleme behoben haben bei dem Ganzen. Und ich hatte so den Eindruck, dass das bei Montera nicht so gut geklappt hat oder nicht so priorisiert war wie bei den anderen Handgeräten, wie Oregon und Dakota und Co. Tja, GPS-Map, die gab's ja auch noch. Das ist auch so eine sehr große Serie, so eine große Reihe gewesen. Das war die mit der Antenne noch immer dran. Mhm. Und bei dem war es auch immer so. Die kamen auf den Markt, waren zum Anfang, habe ich immer so viele Beschwerden mitgekriegt, das funktioniert nicht, das wäre doof. Und dann hat Garmin relativ zügig Updates nachgeliefert und dann funktionierte es dann wieder. Also oder funktionierte es dann. Und das habe ich so bei Montera damals vermisst.
Mhm. Man hat es nicht richtig weiterentwickelt.
Und ich habe immer so ein bisschen neidisch auf die Montanas geguckt, weil die waren vom Display, also jedenfalls damals zu meiner Montera-Zeit, waren die von den Displays ähnlich groß, generell von der Gerätegröße. Und ich habe, ach, lässt es Montera sein, verkaufst es, hust die Montana dafür und habe mich aber nie so final dazu durchringen können.
Hättest du mal.
Und dann kam plötzlich das 700 und ich dachte mir, das gucke ich mir mal an.
Hm. Also ich vermute ja, nee, wir müssen kurz noch zurückschwellen.
Okay.
Richtung Updates. Ich vermute, bei Montera war es eigentlich gar nicht möglich, überhaupt es weiterzuentwickeln. Warum? Prozessor, Kerngeschwindigkeit haben überhaupt nicht ausgereicht für dieses Android-System. Jedes Update, jede Weiterentwicklung hätte dieses Ding noch langsamer gemacht. Und es war so langsam wie ein, ja, ich kann nicht mal Windows-Rechner sagen, ein 486er, wo DOS noch gelaufen ist. Na, also bei Montera war noch was drücken und warten.
Wisst ihr, ich habe letztens so drüber nachgedacht, die PlayStation 5 kam mir jetzt irgendwann raus.
Ja.
Und dann ging mir so auf, wie lange die PlayStation 4 jetzt eigentlich am Markt war. Drei Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, wie alt dieses Ding ist. Und dass jetzt immer noch Spiele produziert wurden, die dem Spieler so gesagt haben, wow, so eine Grafik kriegt man mit dieser Konsole hin, wo ich so dachte, das sind ja aber die Chips von vor 5 Jahren, die jetzt diese Grafik machen. Mhm. Also muss es doch irgendwie eine Software-Modifikation für diese Chips geben,
nein,
die das im Prinzip noch ausreizen, nein, was da an Hardware,
nein,
eingebaut ist.
Nein, man hat ein Ur-Android genommen, ein Prozessor, der sowieso in einem Handy schon langsam war, hat es in ein Montera gepresst und hat gesagt, wir machen da jetzt das Beste draus. Und eigentlich war die Technik dort drin schon 10 Jahre veraltet.
Da stecke ich in der Technik zu wenig drin, um da was sagen zu können, leider.
Das ist, kann ich auch nicht. Das ist das, was ich eigentlich nur sehe, wenn ich dieses Ding in, ich kenne ja nur dein Montera. Und kenne deinen Segen und deinen Fluch. Und nein, ja, lass es in der Schublade. Ne? GPS-Map. Die Antenne hat man nachempfunden jetzt am Montana wieder, ne?
Richtig.
Ist da wirklich eine Antenne drin oder hat man es nur schick gemacht?
Man hat richtig eine Antenne eingebaut. Also das muss ich sagen, das ist mir das Erste, was mir richtig ins Auge gesprungen ist die Antenne. Wer die alten Montanas kennt, die waren ja, ich sag mal so, wie hießen die Dinger früher, so Knochenhandys. Weißt du, wo du so ein kompaktes Design hattest, so war ja das Montana aufgebaut. Und jetzt mit dem 700 kommt plötzlich eine Antenne dran und das Ding sieht sehr ähnlich einem GPS-Map aus.
Genau.
Ich vermute
mit dem Unterschied halt, die Maps hatten Tastatur.
Ja, genau.
Ne? Also die hatten ja diesen Vierer Quadrat
in jede
Richtung
mit
dem Mittelknopf, ne?
Und 4 Knöpfe, glaube ich. Genau. Und die Seitenknöpfe und den Krempel, ja.
Mhm.
Und Montanas waren ja mit Knöpfen relativ rar bestückt. Die hatten halt den Touchscreen und der hat relativ gut funktioniert. Also ich habe da nie große Probleme mit gehört. Mit der Antenne scheiden sich die Geister. Also wie gesagt, ich bin technischer Laie, keine Ahnung. Aber was ich so in den Foren immer so gelesen habe, so über all die Jahre, war eigentlich, dass man sich immer so ein bisschen uneinig war, ob jetzt diese Antenne, die halt eine Rundantenne, die im ganzen Gerät verbaut ist, ob die günstiger wäre oder mehr eine Art, ich sag jetzt mal Stabantenne, wahrscheinlich der komplett falsche technische Ausdruck, aber die halt so ein bisschen nach oben aus dem Gerät rausgeht. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, was da wirklich günstiger von wäre.
Ich glaube, es ist auch eine optische Sache.
Es sieht jetzt...
Weil mit dieser Antenne macht das Ding einfach was her. Es ist ja ein GPS-Gerät. Ne?
Du sollst richtig, ja, es sieht nach Auto
aus. Du hast ein Satellitending in der Hand. Ne?
Du merkst, da ist irgendwo Funk im Spiel, da passiert irgendwas.
Ja, so ist
da
es.
Da geht was schon rein mal, oder raus. Hier,
von den großen Präsidenten, die haben dieses Satellitenhandy mit dieser riesen Antenne, die nach oben klappen. Ne? Und man hat das, denke ich,
einfach
naturell einfach nur nachempfunden, damit das wieder nach Outdoor aussieht, nach Satellitenempfang und wenn das jemand in der Hand hat, ja, das sieht man. Das ist mit Satellit, was der da hat.
Das Schöne ist beim Geocachen, es gibt ja, wenn du dich vor Muggeln verstecken willst, gibt's ja den alten Trick, in Anführungsstrichen, du stellst dich hin, hältst das GPS-Gerät ans Ohr und tust das, wenn du telefonieren würdest.
Mit Montana geht das nicht.
Mit dem Montana geht das. Mit dem Montana geht das, aber mit dem Dakota sah es sehr lächerlich aus. Ich glaube, es hat mir nie jemand abgenommen, dass ich damit telefoniere. Die dachten sich nur, warum hält sich der Typ da auch was Kleines ans Ohr?
Oh ja, aber Handys waren mal so klein, ne?
Als ich das Testgerät bekommen habe und eingeschaltet habe, war recht witzig, weil der erste Fix vom GPS-Gerät, weißt du, wo der hingeführt hat?
Nö.
Nach Taiwan. Warte mal, ich hab einen Screenshot für dich vorbereitet, damit du das siehst. Ich packe den nachher auch in die Shownotes. Ich muss nur mal kurz gucken, wo der ist. Da ist er. Den schicke ich dir mal über den Messenger unseres geringsten Misstrauens rüber. Da kannst du mal einen Blick drauf werfen. Der GPS-Fix führt genau nach Taiwan. Und da gibt's irgendwie ein Gebäude, so Garmin-Gebäude, da fahren LKWs rein und raus. Also es ist irgendwie sehr cool. Also ich bilde mir jetzt einfach, ich stelle mir jetzt einfach vor, die Geburtsstunde dieses GPS quasi, wo die Hochzeit stattgefunden hatte, die ganze Hardware wurde zusammengeschraubt irgendwie und die Software aufgespielt und alles und das Ding wurde eingeschaltet und das GPS wurde getestet, ob es funktioniert, ob es das Signal empfängt, die Position richtig bestimmt. Das hat da stattgefunden, wo der erste GPS-Fix von dem Gerät und der ist, wie gesagt, mitten in Thailand, sehr, sehr cool. Gebäude Garmin, also da sind ein Haufen Industriegebäude oder so, Industriekomplex oder sowas zu sein. Und das fand ich recht cool. Hat doch relativ lang gedauert, bis er dann rausgefunden hat, wo ich denn jetzt wohne. Das hat ein bisschen gedauert. Aber irgendwann war er da. Die Karten, die aufgespielt sind, standardmäßig, ist wohl die World Map, DEM Base Map. Das ist, glaube ich, die überall drauf ist. Also das ist so eine ganz rudimentäre Weltkarte. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es auf dem Lieferzettel richtig gelesen, dass ich bei dem Testgerät jetzt noch die Topo Active Europe drauf hatte, in der Version 10.2020, also eine relativ aktuelle, und zwar Southwest und Northeast. Ich wusste gar nicht, dass Garmin das so Europa da so strikt unterteilt hat. Ich hätte gedacht, die haben Europa als Ganzes.
Kann ich dir nicht beantworten.
Du hattest früher bestimmt auch immer OSM-Karten draufgespielt, oder?
Ja, reichlich. Auch weil es für OSM war immer sehr schön, dass diese ganzen kleinen Wanderwegchen, Radfahrwegchen, also es war, bei OSM hast du halt die Wahl, da waren super viele Wege mit drin, die hast du auf der Topo nicht gehabt. Ne? Und gerade als Cacher ist das denn vorteilhaft.
Also was mir in Erinnerung geblieben ist, der wenn die großen Mega-Events waren, wo Garmin als Sponsor mit dabei war, dann haben die immer eine Kartenkachel gesponsert. Erinnerst du dich daran?
Nee.
Die haben immer zur Verfügung gestellt ein Kartenausschnitt quasi um das Eventgelände ringsrum, also ich glaube 15 mal 15 Kilometer oder sowas. Und die konntest du runterladen, also umsonst runterladen, konntest du drauf machen, konntest du quasi mal reinschnuppern in diese Topokarten. Und die Topo 7 ist mir da sehr in Erinnerung geblieben. Also die machte einen sehr überzeugenden Eindruck.
Ja,
also
das,
muss ich sagen. Wie gesagt, leider Garmin schon lange nicht mehr auf den großen Events. Gut, finden jetzt eh nicht statt, aber auch als die noch stattfinden, ich hatte, habe Garmin da jetzt nicht mehr so sehr wahrgenommen.
Wenig. Und stimmt, wenn man in Garmin ohne Topo, also ohne T gekauft hat, hat man, glaube ich, ein Bundesland zur Auswahl gehabt, mit, wo man sich die Topo runterladen konnte einmalig. Hm.
Ja, das war so ein bisschen nämlich auch meine Sorge, als ich, wie gesagt, das Gerät gesehen habe, beziehungsweise die Pressemitteilung gesehen habe und die Packung mir angeguckt habe, dass halt nirgendwo mehr das Wort Geocaching drauf stand. Und was soll ich sagen? Es gibt immer, also es gibt auf dem Montana gibt es eine Geocaching-App, die ist noch dabei.
Okay.
Hast du das Piepen gehört?
Ja.
Ich habe das nämlich letztes Mal leer laufen lassen, weil ich mal gucken wollte, wie lange das Akku so hält. Relativ lang. Also die es werden irgendwie 60 Stunden oder sowas wird angegeben. Also die kann ich nachvollziehen. Also die kann ich echt hier so bestätigen. Ich habe sie einfach liegen lassen. Also ich habe es neben dem Fenster quasi liegen lassen und waren wirklich so ein bisschen über 60 Stunden.
Okay. So.
Aber
Akku. Sind wieder AAs drin?
Wir machen mal das Akkuthema, machen wir mal irgendwie noch ein bisschen später, ja?
Ja, dann lass uns aber über das Gerät langsam mal reden.
Machen wir. Ich will was über die Geocaching-App sagen. Das ist nämlich recht cool, weil diese Geocaching-App ist per API an Groundspeak angebunden. Mhm. Wenn du die das erste Mal startest, kriegst du eine Nachfrage, du sollst dich anmelden. Eben, wie gesagt, API ist, was heißt denn API ausgesprochen? Es ist im Prinzip eine Schnittstelle. Wenn wir Nutzer was machen, gehen wir ja über so ein Interface, also dass wir was sehen, und die API schiebt im Prinzip die reinen Daten einfach durch. Und Groundspeak bietet halt sowas an. Und das ist halt mit dem Montana, bei Garmin ist es möglich, sich so eine API zu nutzen, das ist die Geocaching Live API. Mhm. Und witzigerweise gibt es eine Domain, zu der man geleitet wird, die lautet www.geo.co/garmin. Da muss man sich registrieren, in Anführungsstrichen. Man gibt seine Accountdaten von Groundspeak ein und wird dann darauf freigeschalten. Man findet dann auch in seinem Groundspeak-Profil, kriegt man auch irgendwo, gibt's einen Punkt bei Einstellung Geräte. Da taucht dann das Gerät auch unter anderem mit auf. Und wo ich stutzig wurde, ist die CO-Domain. Also www.geo.co und nicht com, sondern co. Weißt du, von welchem Land diese Domain ist?
Nö.
Kolumbien.
Ah, okay.
Ich habe keine Ahnung, warum Groundspeak bzw. Garmin dann mit einer kolumbianischen Domain arbeitet. Aber gut, wird irgendeinen Sinn haben.
Wird irgendeinen Sinn haben. API heißt Application Programming Interface.
Okay, also ist quasi wahrscheinlich.
Also praktisch das App-Programmierungsschnittstelle.
Wahrscheinlich so eine Art Gegenteil oder sowas für ein User-Interface.
Mhm. Ich denke, dass Mika könnte uns das bestimmt erklären, aber bei denen heißt es ja OKAPI, ne?
Richtig, genau. Bei denen heißt es OKAPI.
Also OC-API.
Diese API-Anmeldung hat einen großen Vorteil. Man kann eben direkt mit dieser Geocaching-App über seinen Account, wenn man halt irgendwo angebunden ist, kann man halt Sachen suchen. Der Vorteil, Nachteil ist halt, man muss halt irgendwie angebunden sein. Sprich, man muss irgendwie im WLAN sein oder man nutzt sein Handy als Hotspot. Und da muss ich sagen, Montana 700, top. Also wirklich mit relativ wenig technischem Sachverstand sofort ins WLAN eingebunden. Suchst ein WLAN aus, gibst das Passwort ein, zack, bist du drin. Selbst die Handyverbindung funktioniert recht gut. Also muss ich wirklich sagen, was ich ein bisschen nervig finde, gewöhnungsbedürftig, Garmin versucht, dich auf die Connect-App zu schieben. Also die haben so eine App am Laufen fürs iOS beziehungsweise fürs Android. Und da sollst du halt diese App mit nutzen. Und die App ist mir persönlich schon wieder zu viel Technikgeballer, weil die eben auch dafür ausgelegt ist, diese ganze Fitbit-Geschichte mitzunehmen. Also diese ganze Pulszähler und Kalorienzähler und Schrittzähler und dieser ganze Krempel, der ist da alles mit drin. Und du kennst mich, der Hörer kennt mich, da bin ich nicht so ein Freund von. Das ist nicht so
meins. Gar nicht. Lieber ein Döner und chill.
Richtig.
Du greifst mir zu viel vor, Falk.
Okay.
Ja,
dann du hast
jetzt einen Haufen, was die App kann, und
lass uns drei Schritte doch zurückgehen. Mal
von dem Gerät reden.
Ja.
Was frag kann mich das? Was. Jetzt hast du mir, du hast mir jetzt erzählt, das kann WLAN. Meine kann WLAN. Frage wäre, kann das Mobilfunk? Geht da eine SIM-Karte rein?
Nein.
Kann ich da?
Nein. Kein Mobilfunk. Okay. Du hast die Möglichkeit, eine Micro-SD reinzuschieben.
um eben Daten drauf zu nehmen, obwohl da wohl 16 Gigabyte eingebaut sind. Also 16 ist schon relativ viel. Wenn ich richtig informiert bin, hat das Vorgängermodell, das müsste das Montana 600 gewesen sein, hat 3 Gigabyte gehabt. Das ist natürlich auch jetzt schon ein paar Jahre alt.
Nö, 16 ist okay, aber SD-Karten-Schnittstelle, bis wie viel kann das?
Ich vermute mal bis mindestens 128 oder 256.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage.
Also würde ich jetzt behaupten.
Aber WLAN-Anbindung ja, Mobilfunk nein. SIM-Karte geht nicht rein.
Aber du kannst halt übers Handy gehen.
Naja, als Hotspot. Das konnte aber das Montera schon.
Konnte Montera schon, kann Montana, glaube ich, auch schon relativ lange. Du kannst das Montana, also generell schon seit einiger Zeit ja auch als Freisprechfunktion nehmen. Also du kannst dir das Montana ins Auto hängen, übers Handy koppeln und dann kannst du übers Montana Freisprechfunktion nutzen und kannst telefonieren.
Und du kannst auch das als Navi nutzen.
Und als Navi nutzen, natürlich.
Naja, also durch diese durch diese Freisprechfunktion nutzt es die Lautsprecher vom Auto, um dir dein Navi-Ziel zu sagen, ne? Das funktioniert auch schon. Das ging, glaube ich, schon beim,
ja.
Ich glaube, das ging beim Oregon schon.
Na, das bin ich mir jetzt nicht sicher, weiß ich nicht. Habe ich das Oregon nie für benutzt.
Also es konnte auf jeden Fall schon Sprachausgabe. Benutzeroberfläche ist wieder Garmin-eigene, ja?
Garmin-eigene. Sieht
kein Android drauf.
Mäßig aus. Nee. Also ich weiß jetzt nicht, ob in den tiefsten Tiefen da irgendwo Android arbeitet, aber ich würde behaupten, das ist die Garmin-eigene.
Aber es ist jetzt also von der Optik,
wie ich sie vom Dakota oder vom Oregon kenne. Okay. Es sind halt wesentlich mehr Sachen geworden. Also was man hier, das Ding kannst du als Wecker benutzen. Du kannst dir Wetterdaten runterladen, alles mit dir Krempel. Also das ist schon echt famos.
Hat es denn noch End Plus? Kann es Chirps erkennen?
Pass auf,
das noch alles vorhanden?
Pass auf, es hat von den Satellitensystemen, also es sind ja diese Global Navigation Satellitensystem, dieses GNSS. Wir arbeiten ja in der Regel mit GPS. Das ist ja das amerikanische System. Dann gibt es das russische System GLONASS.
Dann GLONASS und gibt es Galileo
das
jetzt,
Galileo, ne? Das europäische. Dann gibt es ja noch das chinesische Baidu und indisch, keine Ahnung. Jede Nation, die so ein bisschen was auf sich hält, hat ja sein eigenes Navigationssystem am Start. Warum auch immer. Das Montana 700, ich sage jetzt wirklich 700, nicht 700i, kann GPS, also amerikanisch, kann GLONASS, also russisch, und kann Galileo. Europäisch. Okay. Das 700i, das höher wäre, also das 100 Euro teurere Gerät mit der Enrich-Technologie, kann kein GLONASS. Das kann nur GPS oder Galileo.
Ich vermute aber, das hat mit der Sendetechnologie zu tun.
Man schreibt so, also ich las sowas. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, technischer Laie. Ist für mich so ein bisschen nicht nachvollziehbar. Wenn ich 100 Euro mehr bezahle, wieso ich dann eigentlich ein SS weniger kriege?
Nein, es wird. Ich vermute, dass die Schnittstelle, die Satellitenempfang und Senden, dass die nicht überall funktioniert. Sprich, wenn es kein GLONASS kann, wird GLONASS vielleicht nicht empfangen können. Das nutzt ihr dann nicht.
Witzigerweise konnten aber die Vorgängermodelle alle stabil GPS und GLONASS. Also Galileo ist neu dazu gekommen.
Aber nicht senden.
Muss doch nicht senden. Was soll denn das senden?
Du hast doch gesagt, die I mit Enreach.
Das Enreach.
Die können auch senden.
Enreach hat mit den GPS-Satelliten gar nichts zu tun. Enreach ist ein ganz eigenes Satellitensystem. Also das läuft nicht über die GPS oder über irgendwelche über Navigationssatelliten.
Sondern?
Da gibt's extra Enreach-Satelliten.
Nee.
Doch.
Nee, das glaube ich nicht. Da ist doch dein Mobilfunk dahinter oder irgendwas.
Nein, pass auf. Ich werde jetzt...
Ich vermute aber, dass es denn eine Schnittstelle, die nachher mit GLONASS nicht funktioniert.
Warte mal, Enreach, Wikipedia, wo ist denn das? Garmin.
Oh, war ja, hier gehen wir auf ganz dünnes Eis mit unserer Null-Ahnung.
Aber hier war sowas von. Enreach, Satellite Emergency Notification Device. Google Earth, wo stand's denn? Erstens Enreach. Iridium-Satellitensystem. Also da fliegen extra Satelliten um die Erde und die sind dafür zuständig, da eine Navigation herzustellen.
Okay. Deswegen musst du auch einen Vertrag brauchen.
Genau.
Weil die Satelliten, die werden ja nicht Garmin gehören, sondern irgendeiner großen Gesellschaft.
Ich vermute es.
Und da werden dann sicherlich Kosten entstehen.
Obwohl ich behaupten würde, ich habe vor einem Monat oder so gelesen, dass Garmin sich da eingekauft hat. Also die haben, glaube ich, eine Firma übernommen, die Enreach betreibt oder die Iridium-Satelliten betreibt.
Ja, aber Kosten müssen ja irgendwie wahrscheinlich gedeckt werden.
Nee, also das, wie gesagt, also das finde ich ein bisschen komisch, dass man eben einen Huni drauflegt und trotzdem eben dann GLONASS nicht mitbekommt. Das wird keine Bosheit von Garmin oder ähnliches sein. Ich vermute, das hat technische Gründe.
Mhm.
Dass da irgendwas dahinter steckt.
Wir müssen den Markus fragen.
Ich hoffe, dass vielleicht lesen wir das ja beim Gründel oder beim Saarfuchs oder im GC-Magazin oder der Gründel sagt uns. Mag mal schauen. Das Display ist ein bisschen größer geworden. Wir haben jetzt nämlich 5 Zoll.
Ui, das ist groß, ja.
Du, ich hab ja meinen Monterra immer schon für recht klobig gehalten, im Gegensatz zu dem, was ich sonst so bisher in der Hand hatte. Und also das Montana 700, alter Schwede, ist ein großes, stabiles Gerät.
Hm.
Display. Es hat diese glatte Display-Oberfläche. Du hattest gesagt vorhin, du hattest ein Oricon 600, nicht? 650. Du hast ja davor das auch schon, das 400 hast du auch gehabt. Mhm. Oder beziehungsweise das Dakota. Erinnerst du dich an diesen Knubbel? Da war so eine Knubbelwand und das Display war so herabgesetzt.
Genau.
Das war ja immer bei den GPS-Geräten. Laienhafte Meinung, war so ein bisschen von Vorteil, wenn das Ding mal runterfällt und gerade irgendwo aufgeschlagen ist, hat es das Display vor Splittern geschützt.
Genau.
Und Garmin hat mit dem 600er Oricon den großen Schritt gemacht, beziehungsweise 650er dann, und ist auf so eine auf so ein planes Display übergegangen.
Mhm.
Und da gab es doch, erinnerst du dich an dieses Produktvideo von Garmin?
Nö.
Kurze Nebengeschichte, da gab es ganz viel Kritik, gerade aus, also was ich halt aus der Geocacher-Seite mitgekriegt habe, wo die Geräte runtergefallen sind, kaputt gegangen. Und da haben sich ganz, ganz viele beschwert, Garmin hat Werbung gemacht, das ist ein Gorilla-Glas, da kann nichts passieren und alles, und hier, keine Ahnung, Nägel und Hammer und was, wisst ihr nicht gesehen. Und in der Praxis sagten ganz viele, blöd, doof, alles kaputt, tot und teures Gerät und kann ja alles gar nicht sein. Und darauf hat Garmin irgendwie mit einem Video reagiert. Und hat, ich habe mir einen Link gespeichert und hat ein Produktvideo online gestellt. Ich glaube, das waren 3 Minuten. Da haben Garmin-Mitarbeiter mit den Oricon 600 Geräten Fußball gespielt. Klingelt da gar nichts bei dir?
Nee.
Das war total geil. Die waren wie auf so einer Dachterrasse und haben dieses Gerät durch die Gegend geschmissen. Haben dann damit Fußball gespielt und haben mit einem Hammer, ich sag jetzt mal nicht mit Schmackes drauf gehauen, aber schon mit, also man hat gesehen, es war jetzt nicht ganz so leicht getouched und das Display hat's alles ausgehalten und das fand ich damals sehr, sehr cool. Also so einfach so marketingtechnisch fand ich das sehr cool.
Palp?
Ja.
Du willst nicht wirklich mit dem Hammer mal auf dieses Glas hauen, oder? Auch nicht leicht. Palp, das ist Glas.
Wenn dieses Gerät nicht so sacketeuer wäre, dann würde ich es für den Produkttest machen, aber nein, ist mir zu teuer. Nein,
dafür. Also ich rede jetzt hier von meinem Oricon 650T, wo ich so eine schöne, ich habe mir so eine entspiegelte Folie raufgemacht, damit die Sonne mich nicht blendet, ne? Aber ganz ehrlich, hier hör mal am Fingernagel, hau da mal mit dem Hammer drauf, das ist kaputt.
Pass auf, ich habe das Video gespeichert. Ich werde den Link in die Shownotes setzen.
Kannst du machen.
Dann kann sich das der geneigte Hörer mal angucken. Also ich fand dieses Video war echt cool. Also das war schön. Nein,
wir hauen nicht mit dem Hammer drauf, ne?
Nein. Ich hau nicht drauf. Das ist ein Leihgerät bei mir.
Nee, ich meine hier auf meins. Das ist ja meins.
Für die Wissenschaft.
Nee. Nein, ich weiß, dass es kaputt geht, weil es Glas ist.
Das weißt du gar nicht.
Doch.
Nein, ich hab's.
Es kann auch Plexiglas oder, wie hast du gesagt, Gorilla-Glas?
Gorilla-Glas.
Gorilla-Glas, sind das Schimpansen, die das herstellen?
Nein, das haben die damals so genannt. Das heißt Gorilla-Glas, das soll irgendwas Tolles sein, keine Ahnung.
Palk, das ist Glas.
Ich verschränke kaputt jetzt meine Arme und sage dir, ich habe das bei YouTube gesehen, das ist so.
Ja, du. Warte mal. Du hast es auf YouTube gesehen.
Ja, habe meine Arme verschränkt, wo ich das gesagt habe.
Palk, du hast es auf YouTube gesehen, das muss stimmen.
Ja, YouTube-Universität.
Nein, es ist Glas, es kann kaputt gehen, natürlich. Quark.
Hört nicht auf den Obi, ich habe ein Video gesehen, es funktioniert.
Ja.
Haut alle mit dem Hammer auf eure Garmin-Geräte und kauft viel mehr davon.
Ja, so, weiter, komm. Montana. Warst du cashen damit?
Ich war cashen, warte mal ganz kurz, jetzt bist du mir zu schnell.
Ja.
Folgendes. Gewicht, knapp 400 Gramm, das 700.
Ja, also
okay, das ist okay.
Im Vergleich zu anderen Geräten ist es viel, aber man kann es gut in der Hand halten. Speicher hatten wir. Du hattest.
Sag auch. Ich habe gerade das 650er in der Hand ohne Batterien. Also das wiegt doch auch 400 Gramm mit Batterien, oder?
Weiß ich nicht.
Warte mal, das testen wir. Falk, ich gehe gleich mal Toilettenpause nutzen, ja?
Pass auf, Obi, wir machen Folgendes. Du holst deine Küchenwaage, ich hole meine Küchenwaage. Wir vermessen das live.
Das machen wir so.
Gut.
Bis gleich.
Bis gleich.
So, bin wieder da.
So, hast deine Waage geholt?
Ich habe meine Waage geholt. Also, es war jetzt schwer, den Thermomix hier umzubauen, ne? Nee, ist Quatsch. Nein, ich habe eine kleine, echte Küchenwaage. Und warte mal, ich muss ein bisschen kramen.
Ich habe sogar ein paar Referenzgeräte noch besorgt.
Ich habe hier das Original-Akkupack. Mhm. Oregon 650 wiegt...
650 oder 650T?
650T.
Weil da sind ja Daten oben.
Wiegt 160 Gramm.
160?
Ohne Akku. Warte, Akkupack dazu. 220.
220, okay. Garmin Montana 700. Angegeben laut Dings hier, laut Datenblatt sind 397 Gramm. Und ich messe hier 395 Gramm. Aber der Akku ist noch nur 50% voll. Ja, auch Elektronen wiegen.
Ja, ja.
Als Vergleich.
Also dann mach's mal an, dann sind die Elektroden noch in Bewegung.
Es ist ja anders, sonst würde ich den Status ja nicht sehen. Vergleich Monterra, 360 Gramm. Gramm Monterra. Dann habe ich hier noch ein altes iPhone SE rumliegen. 150. Und unser Zoom H4N, 337.
So, warte, ich habe hier mal mein Galaxy A6. Oh, das wiegt nur 200 Gramm. Ja, 193. Okay, das ist ganz schön schwer, dein Gerät.
Ja, also das...
Aber es ist okay, oder? Von der Größe mit dieser Antenne, da erwartet man auch ein bisschen Gewicht, oder?
Es wiegt deutlich am meisten, dafür ist es größer, es verteilt sich ein bisschen mehr.
Ist ja wie bei uns beiden.
Jetzt überlege ich gerade, ob es gut oder schlecht für mich ist.
Nö, es ist gut.
Wenn es gut ist, unterstütze ich das. Ja, also 397 Gramm Gewicht. Was haben wir noch? Du hast vorhin gefragt, was man es noch verbinden kann. Also es kann ANT Plus. Das ist, ist das eine Garmin-eigene Technologie, ANT? Oder ist es ein richtiges Datentransferprotokoll?
Ich glaube, es ist ein Protokoll, was Garmin genutzt hat für die Chirps.
Ja, also die auf jeden Fall, aber keine Ahnung. Also auf jeden Fall kann es ANT Plus. Es kann Bluetooth. Es hat einen Micro-USB-Anschluss und es kann halt Wi-Fi, also hier WLAN.
Mhm. USB-Anschluss hat
Mikro.
Okay, also USB-B.
Genau.
Den du richtig rum reinstecken musst.
Genau.
Finde ich wieder schade. Ja, ich bringe ein neues Gerät, warum mache ich nicht C dran?
Aus der Praxis, ich bin mit C überhaupt nicht zufrieden. Ich mag C nicht, weil es ausnudelt. Also es ist
eigentlich. Ja, das Problem hat man, glaube ich, auf der einen Fahrt zum Brocken, ne?
Das ist
wo du immer rumwackeln musstest, dass das funktioniert. Das habe ich nie verstanden, weil du hattest das Galaxy A5. Nee, du hattest das A6 2016?
Nee, es muss ein A5. Ich hatte das A5 gehabt und später das S8.
Und du hattest USB-C dran?
S8 hatte, glaube ich, USB-C.
Nee, du hattest ein A5. Ein A5 oder ein A6 das mit USB-C.
Stimmt, A5 mit C, ja, richtig.
Und ich habe das A5, ich bin mir nicht sicher, ob ich ein A5 oder ein A6 habe. Nee, hab.
A5 wahrscheinlich
jedenfalls, der
Vorgänger.
Nee, es war neuer, das 18er Modell, genau. Ja. Und ich habe aber wieder den B-Anschluss, also Mikro, mit wo du umdrehen musst, um zu stecken.
Wie gesagt, wieder technisches Laienwissen von mir. Natürlich wird das der C-Anschluss irgendwas besser können als der B-Anschluss, also der Mikro. Aber ich finde den B finde ich schöner mit diesem Angeklicke. Also, dass du wirklich einen richtigen Punkt hast, wo du halt merkst, das Ding halt ist jetzt dran.
Das sind ja zwei Klammern.
Richtig. Und das hast also eben bei dem USB-C nicht. Und das, also ich mag dieses USB-C aus meiner Praxis her, werde ich damit nicht warm. Also, okay. Das ist nicht meins. Gut, USB-C. So, dann ist es natürlich irgendwie autogeschützt. Der Hersteller sagt MIL-STD-810G. Das soll wohl IPX... Nee, die alten hatten wohl IPX7. Ich bin da auch nicht so in der Materie drin, um da jetzt irgendwas Aussagen treffen zu können. Aber es soll wohl irgendwie gegen Temperatur, Schock, Wasser und Vibration geschützt sein.
Okay. Ist es wasserdicht?
Ich glaube auf ein paar Meter. Da müsste ich jetzt noch mal ganz kurz in die... Warte mal, ich habe mir nämlich die Dings aufgelassen, die technische Betriebsseite, wenn ich die jetzt mal finden würde, auf die Schnelle. Garmin 700. Technische Daten. Das heißt, Wasserdichtigkeit IPX7. Und IPX7 sagt uns, Schutz gegen Fremdkörper, Schutz vor Wasser, Schutz vor Schäden nach kurzzeitigem Untertauchen, maximal 1 Meter Wassertiefe bis zu 30 Minuten.
Okay.
Also du kannst es mit in die Badewanne nehmen.
Ja, aber 1 Meter ist jetzt nicht dolle, ne? Wenn ich da an die Tauchcaches denke.
Na gut, aber machst du die auf so eine große Tiefe?
Ja, wie willst du denn sonst einen Cache finden da unten?
Den Cache machst du sowieso über Wasser. Du suchst doch nur die Position über Wasser. Und dann gehst du halt nach unten.
Okay, wenn der Taucher das schafft, aber...
Das schafft der
Taucher. Ja, du hast schon recht. Ja, das GPS-Signal unter Wasser wird wahrscheinlich ähnlich funktionieren, ne?
Du machst dir einfach so eine Bleigewichte dran, dann schwimmst du halt bis zu dem Punkt, wo das GPS sagt, die hast du gefunden, dann haust du die Bleidinger ran und sinkst einfach stabil nach unten.
Zack.
Ist doch ganz einfach. Also, wir sollten mal mit Tom Diver reden. Das kann man eigentlich immer machen. Wie ist eigentlich unter Wasser cachen oder sowas? Aber gut.
Gute Idee.
Ja, wie gesagt, das sind die Schutzarten. So, dann habe ich hier den großen Punkt Batterien stehen. Mhm. Ich bin unzufrieden.
Okay.
Pass auf. Bisher war es so, Montanas konntest du, es gab wohl einen Akku dafür. Wenn du den Akku nicht haben wolltest, konntest du den mit AA-Batterien ersetzen. Akku raus, AA-Batterien rein. Monterra genauso, ist ein eingebauter Akku, der ist vertikal angebracht. Wenn du den nicht magst, nimmst du den raus. Du hast 3 Ladeschlitze für AA-Batterien. Die sind horizontal angebracht, kriegst du 3 AA-Batterien rein. Du kannst das Ding also befeuern mit dem eingebauten Akku oder mit den AA-Batterien. Fand ich bisher gut. Ich krieg das Montana 700 in die Hand und denke mir, okay, ein bisschen flacher als mein Monterra, aber nicht viel. Paar Millimeter würde ich behaupten. Mach die Klappe auf und was sehe ich? Ein Akkublock. Ein großer, und denk mir, was haben die denn gemacht? Warum tun die da aus? Warum tun die sowas? Also du hast halt einen Akkublock. Beladbar ist der Akkublock im Gerät über die USB-Schnittstelle. Ergibt ja durchaus Sinn. Mein Problem ist halt, wenn ich irgendwo wirklich mit dem Ding im Gelände unterwegs bin, dann hätte ich jetzt AA-Batterien wesentlich günstiger gefunden.
Stimmt.
Ich haderte mit dem ganzen Thema und dachte mir, wie kann man denn sowas machen? Das ist ja ein ganz klarer Rückschritt. Und vor ein paar Tagen stieß ich mehr zufällig als wirklich bewusst drauf. Es gibt eine Möglichkeit, das 700, aber auch nur das 700, die anderen nicht, mit AA-Batterien zu betreiben. Du musst nämlich dir ein, ich sag mal, ein Akku-Adapter-Set kaufen. Also es gibt auf der Garmin-Webseite, da hatte ich es dann gefunden, ein AA-Batterie-Pack. Der ist auch wirklich nur für 700er möglich. Das ist, der hat dieselbe Größe wie der Akku-Pack, der halt drin ist. Aber der geht aufzuklappen, da passen AA-Batterien rein.
Ah, okay.
Kostet 30 Euro. Der passt nicht für 700i und nicht für 750i, weil die wohl andere Stromstärken haben. Also das funktioniert wohl nicht. Das heißt, wenn du die in Reach-Geräte nimmst, dann musst du wirklich, bist du darauf angewiesen, immer irgendwo eine USB-Ladestation irgendwie zur Verfügung zu haben. Also irgendwie mit USB
das laden zu können. Ja, wird eine andere Amperezahl haben, was die AAs nicht schaffen. Da bräuchtest du dann wahrscheinlich 18650 oder was, aber die sind zu groß.
Und dann sind die wieder zu groß, genau. Also wie gesagt, nach wie vor AA-Batterien sind für mich immer noch der Standard.
Ja, bei mir auch.
Also mit viel gutem Willen könnte ich mich noch breitstellen lassen, zu sagen, die AAA sind anders, dass die vielleicht noch so ein bisschen auch noch so überall verfügbar wären. Aber AAs sind schon irgendwie so State of the Art, würde ich mal behaupten.
Ja, die haben auch gute Leistung.
Dass das halt nur funktioniert, wenn ich nochmal was extra dazu kaufe und dann auch nur für 700er, also quasi das günstigere von den 3 Varianten, das hinterlässt einen fahlen Beigeschmack. Finde ich nicht schön, finde ich nicht gut. Wird wahrscheinlich auch eine technische Notwendigkeit sein, aber keine Ahnung.
Genau, es ist Lauf der Zeit auch. Ne? Also die AAs werden ja aus der Mode kommen. Jeder baut seinen Akku.
Also ich hätte es halt, wie gesagt, für so ein wirkliches Outdoor-Gerät, wo ich auch dieses InReach mit dabei habe. Sprich, ich fliege los, lass mich über der Sahara mit einem Flugzeug, mit einem Fallschirm abwerfen und kämpfe mich dann in die Zivilisation zurück.
Da hätte ich mir gewünscht, lieber ein paar A-Batterien in der Tasche zu haben und damit das Gerät betreiben zu können, als irgendwas haben zu müssen, eine Powerbank oder was auch immer, was sich dann irgendwie das Ding befeuern muss. Funktioniert übrigens, Teil. Muss man dazu sagen. Powerbank funktioniert. Ich kann mit meiner Powerbank, USB ist ja dran, kann ich das Gerät normal betreiben. Also das ist auch in
Ordnung. Ja, und wenn du wirklich das machen willst, was du gerade gesagt hast, dann hast du noch ein zweites Akku-Pack dabei.
Die Laufzeit von den Geräten wird angesagt mit 18 Stunden im GPS-Modus und es gibt einen Expeditionsmodus. Dieser Expeditionsmodus bedeutet dann wohl, dass du einfach der Bildschirm geht aus. Mhm. Der Bildschirm geht aus. Du hast er nimmt weniger die Position, also er trägt weniger Punkte. Ja, und dann ist es schon fertig. Das wäre der Expeditionsmodus. Und da sagen sie, das Ding läuft bis zu 2 Wochen im Expeditionsmodus. Also das wäre dann wahrscheinlich was, wo du dich im Prinzip selber mit nachtrecken kannst. Wenn du halt wirklich irgendwo in den Dschungel fährst, dass du dann rausfinden kannst, wo bin ich lang gegangen.
Es wird sich abschalten, wenn es nicht benutzt ist.
Genau, also kann man einstellen. Kannst du einstellen, ob der nie aktiviert sein soll, immer oder irgendwie nach einer bestimmten Inaktivität von ein paar Minuten oder sowas, dass er dann da einschaltet. Dann sind die üblichen Sachen drin. Barometrischer Höhenmesser, 3-Achsen-Kompass, aller möglicher Krempel. Was ich recht schön fand, war durch diese Verbindung mit dem Handy beziehungsweise mit dem WLAN, du hast so eine Wetterfunktion da auf dem Ding drauf. Das heißt, du siehst eine Karte und du siehst Wetterdaten auf der Karte. Ich hatte es irgendwie mal geschafft und habe so gesehen, eine Prognose über die nächsten Stunden, wie die Windrichtung und so Krempel ist, also wie die Wolken ziehen, wie Windrichtung sind. Und das finde ich für so ein GPS-Handgerät echt geil. Klar, du hast das Handy dazu in der Tasche und hast eine Verbindung dazu, aber das hat was. Gefällt mir sehr gut.
Das funktioniert nicht ohne die Handyverbindung.
Genau, er muss ja die Daten irgendwo herkriegen und die Daten kriegt er jetzt über das Internet.
Ja, das ist aber wieder Quatsch.
Warum?
Ja, wenn ich dann irgendwo bin in Brandenburg und kein Handyempfang habe.
Das stimmt. Also über ein Reach funktioniert es, glaube ich, nicht. Also da laufen so eine Daten, glaube ich, nicht.
Weil dann ist es eine Quatschfunktion. Also ist es ein tolles Gimmick, aber eigentlich kannst du das Handy nehmen und gucken auf dem Wetterradar.
Für mich ist der große Vorteil von diesem GPS-Handgerät, ist ja,
es sei denn.
Bisher waren es immer 2 Vorteile. Der erste Vorteil war halt, dass du ein Gerät hast, was da halt Batterien befeuern kannst, wo du halt nicht wie beim Handy mal Akku-Pack in Powerbank dabei haben musst. Und der zweite war halt die Haltbarkeit. Dass ich mir einbilde, wenn das GPS-Gerät runterfällt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kaputt geht, geringer als mein 400-Euro-Handy.
Entschuldige, ich krame gerade kurz.
Ich überlege gerade, 400-Euro-Handy sind auch günstig.
Ja, also, ja, brauchst du ja nicht.
Also es ist vielleicht haltbar,
pass auf, ich habe hier ein kleines Gerät in der Hand. Das ist ein mobiler Router. Da kommt eine SIM-Karte rein.
Den müsstest du auch damit befeuern. Also da müsstest du auch einen kriegen, ja.
Genau, und da sehe ich wieder dann ein, klar, da brauchst du kein Handy bei haben, ne? Du hast den mobilen Router, gehst auf Expedition und hast den Montana. Und das wird WLAN damit gespeist.
Und dann kannst du damit adäquat online cachen gehen.
Genau, und dieser Router, also den hier, ich habe jetzt, der ist von dem pinken Anbieter und der Hersteller ist aber Huawei. Na, und der ist nicht so groß wie meine Handfläche. Na, also wenn du so einen Router bei hast, ja gut, da hast du trotzdem Handy bei, ne? Wenn du online, oder kannst du mit dem, hast du einen Browser im Montana?
Ich glaube nicht. Ich habe keinen entdecken können.
E-Mail-Zugang, irgendwas?
Nix. Okay. Das war, glaube ich, das hat der Montana.
Ja, gut,
hatte,
aber
das waren die ganzen Geschichten, die du halt auf dem Montana über das Android iOS genommen hast.
Aber auf der anderen Seite, wenn du auf Expedition gehst, brauchst du keine E-Mail, ne? Da willst du in Ruhe haben.
Na, ich will aber meine Instagram-Bilder hochladen und zeigen, guck mal hier, wie ich die giftige Schlange küsse. Was ich sehr geil fand, sagt dir Bird's Eye was?
Angry Birds sagt mir was.
Nee, ist ein bisschen was anderes.
Nee, aber Bird's Eye
sagt mir was, ja. Ist im Prinzip die Satellitenkarte. Also die Satellitenfunktion. Also du kannst vorher ein Gebiet definieren und kannst sagen, du möchtest aus diesem Gebiet dir bitte die Kartendaten eben als Live-Ansicht runterladen und dann kriegst du das runtergeladen. Ich bin der Meinung, dass es früher irgendwie über ein Abo-System lief. Ich weiß nicht, ob dieses Gerät das jetzt übers WLAN, ob sie das geändert haben, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber ich habe es geschafft, relativ komplikationsfrei, mir um Cottbus so eine Kachel runterzuladen. Die hat knapp 200 MB. liegt intern drauf. Also wenn ich jetzt die Karte aufrufe, kann ich mir über Birdseye, kann ich mir eben nicht nur eine Karte USM oder eben jetzt die Topo, die halt oben ist, angucken, sondern ich kann wirklich mir mit Birdseye quasi die Satellitenansicht zeigen lassen, was recht cool ist. Ja, abgesehen von diesem Birdseye, ich finde, also aktuell ist es ja so, wie gesagt, ich plane halt keine großen Tagestouren mehr beim Cachen. Das heißt, ich ziehe mit dem Handy los und gehe, wenn ich halt irgendwo doch mal wo bin, gucke ich schnell drauf, ob irgendwo ein Cache liegt, dann mache ich den fertig ist. Und deswegen bin ich wahrscheinlich ein bisschen verwöhnt von dem Kartenaufbau beim Handy. Der geht nämlich relativ zügig. Aktuelles Handy, aktueller Prozessor, dementsprechend wird es wohl relativ schnell bearbeitet werden. Da bin ich vom Montana jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber im Vergleich zu dem, was ich bisher hatte, also sowohl Montana, Oregon, Dakota, als keine Ahnung, ist es wirklich zügig. Also da haben sie, irgendwas hat sich da geändert, irgendwas hat sich da gemacht. Da werden auch die großen Karten. Man merkt immer noch ein Ruckeln, aber es ist flüssiger als die anderen.
Okay.
Ja. Was ich recht interessant finde, du hast, wenn du dir die Oberfläche anguckst, hast du unten rechts immer, also ich habe nichts geschafft, um das irgendwie auszustellen, unten rechts drei Balken. Das ist so diese, wo du so Einstellungen im Prinzip vornehmen kannst. Und egal, was du machst, also egal, in welcher App du bist, egal, welche Kartenfunktion du gerade nutzt oder was auch immer, wenn ich unten draufklicke, kriege ich die Möglichkeit, Werkseinstellungen wiederherzustellen. Und das ist für mich so ein bisschen exemplarisch für die Vielfalt der Funktionen, die dieses Gerät hat, weil es mir auch selber jetzt mehrmals passiert ist bei irgendwelchen Ausprobiergeschichten. Ich klicke irgendwo rum und zack, habe ich irgendwas verstellt und denke mir, ach du Scheiße, jetzt siehst du gar nicht mehr durch. Wie hast du das jetzt eingestellt? Wie kommst du da wieder zurück? Und dann hast du jederzeit die Möglichkeit, unten die Balken, zack, Werkseinstellung und kommst halt wieder so, wie es mal war. Und kannst von da an dann neu anfangen. Das ist für mich so ein bisschen exemplarisch über die Vielzahl der Funktionen, weißt du?
Naja, aber Werkseinstellung, ist denn alles weg, was du gemacht hast?
Nee, es bezieht sich immer nur auf die eine Funktion. Also wenn ich jetzt im Hauptdisplay bin und zum Beispiel mir hier irgendwas anzeigen lasse über, aktuelle Wetterdaten, kann ich irgendwelche Einstellungen dafür vornehmen und ich kann dann immer Werkseinstellung wieder zurücksetzen. Also dass ich auf den Stand zurückkomme, wie er mal eingestellt war.
Okay.
Das ist recht cool. Vor allen Dingen, wenn man so ein Fummelfreak ist wie ich und da wirklich überall mal ein bisschen rumspielt, ist diese Funktion sehr nützlich. Das Gerät hat verschiedene Eingabehilfen. Also du kannst einstellen, ob du es bei Regen benutzt, ob du es normal benutzt oder mit einem Handschuh. Das hat was mit der Intensität zu tun, beziehungsweise ja, wie du das Display nutzt, mit dem Touch.
Mhm.
Ja. Also die drei Funktionen kannst du einstellen. Und das ging mir zum Beispiel damals mit dem Montana im Regen zu fahren ist nicht schön. Also das macht nicht so richtig Spaß. Da stößt man doch ganz oft an Grenzen, wo man irgendwelche Eingaben machen will und die dann nicht so akzeptiert werden, weil halt der Regentropfen gerade drauf gefallen ist. Also das nervt. Das war beim Dakota und beim Oregon waren das schöner. Die hatten ja diese Wie nennt man diese Displays eigentlich? Sind die jetzt kapazitiv oder waren die anderen so?
Ich glaube, die warte mal. Kapazitiv ist jetzt, wenn du Hände benutzen kannst.
Mhm.
Resistiv.
Okay.
Resistiv war das, was das Dakota kann. Und das ist jetzt meine Frage, die ich noch habe. Kannst du das neue Gerät mit dem Stift benutzen?
Ich teste es aus.
Nimm einen Stift. Fahr die Mine nicht aus.
Was habe ich
denn hier? Klicke mal drauf.
Nö, kannst du nicht.
Du sollst es nicht kaputt machen.
Ich mache es nicht kaputt, es wippt ein wenig. Nee, kannst du nicht.
Nee, du musst es festhalten.
Ich halte es ja fest. Nee. Kannst du nicht.
Geht nicht mehr, geht nur noch mit Fingern.
Also wenn ich mein Metallskalpell, was immer auf meinem Schreibtisch liegt, warum auch immer gerade benutze, funktioniert es. Ich habe ja noch vom iPad habe ich noch so einen Stift hier rumliegen. Der funktioniert erstaunlicherweise auch nicht.
Nee?
Nö. Ich hätte jetzt gedacht.
Ich hätte dir jetzt einen Stift gereicht.
Es gibt ja diese Dings, wo du irgendwie so ein Ding eingearbeitet hast oder sowas, ja.
Ja, ich habe hier zwei Kugelschreiber, wo ich die Mine einfahre und dann ist das fürs Handy.
Hm. Nee, also das kann's nicht.
Das finde ich schon mal blöd.
Puh, du, ich sag mal, die Tasten sind zu groß. Also,
Nee, mit Handschuhen an auf dem Brocken. Du musst die Handschuhe ausziehen. Oder du musst dir Handschuhe anziehen, die das können. Und da will ich halt das Ding nehmen, einen Stift raus, zack, 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 zack. Und das funktioniert.
Reicht die, du brauchst, wenn du so eine Handschuhe hast, brauchst du die mit Dings drin, nicht? Mit
diesen Metallfäden drin. Ja, so Silberfäden oder irgendwas sind da drin.
Hm? Ja. Ich habe ein 1-Pfennig-Alu-Chip hier liegen von 1900. Boah, ich sehe das, Alter, ich werde langsam blind. Ich kann nicht mehr bei das Datum, jetzt die Jahreszahl lesen. Ich werde das.
Nee, du wirst nur alt.
Ich werde das gleich eruieren hier. Von 1968.
Okay.
Und mal gucken, ob Alu funktioniert. Alu funktioniert. Alu funktioniert?
Gibt es Sinn? Ich glaube, in die Handschuhe sind Alufäden eingearbeitet.
Okay. Also Alu funktioniert, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also Display, das hatten wir jetzt. Genau, das waren diese Eingabehilfen. Wovon ich sehr begeistert war, es gibt eine Suchfunktion bei dem Ding. Du musst natürlich mit dem Handy verbunden sein. Über diese Garmin IQ-App bist du das in der Regel sowieso. Wenn du das eingerichtet hast, verbindet sich das Ding immer automatisch. Mhm. Und die Suchfunktion ist echt geil. Du gehst, warte mal, wie war denn das? Du gehst auf die Karte, glaube ich. Hauptdisplay, hast eine kleine Lupe, klickst auf die Lupe, sagst nur irgendwie Pois suchen und gibst halt irgendwas ein. Ich hatte es mal getestet mit einer gewissen Fastfood-Kette.
Mhm. Pois sind Points of Interest.
Points of Interest, genau. Also ich habe mal eine gewisse Fastfood-Kette einfach eingegeben, den Namen einer gewissen Fastfood-Kette, habe gesagt, hier such mal. Und war echt begeistert. Weil
weil du die goldene Möwe gefunden hast.
Nee, die andere.
Ach so.
Ja, ich bin nämlich jetzt gerade, lassen wir das Thema.
Ja, ja, hast die Krone auf, ne?
Ja. Du kriegst wirklich eine wunderschöne Liste mit den Entfernungen zu den nächsten Dingern. Das hatte ich bisher bei den Geräten noch nie gehabt. Nicht mal mit Monterra. Also ich weiß nicht warum, aber das habe ich nie so schön hingekriegt. Und das macht er jetzt echt geil. Triffst, klickst drauf, sagst halt, navigier mich dahin. Und zack, dann zeigt dir den Weg dahin. Also da bin ich echt begeistert.
Okay.
Und das geht ja nicht nur, ich sag mal, über das Kommerztempel. Du hast ja diese Pois von allen möglichen Krempel. Also du hast ja auch Museen oder irgendwie Sightseeing-Touren oder was auch immer. Also das funktioniert echt, echt schön. Hast natürlich bei der Zieleingabe auch die Geocaching-App wieder integriert. Sagst einfach Geocaching-App und dann zeigt er dir in der Umgebung die nächsten Caches an. Draufklicken, sag los und dann zeigt er dir eben an, wo du hin musst. Also das ist sehr intuitiv geklärt.
Hm.
Ein kleines Mäckchen.
Du musst es behalten.
Ein Manko habe ich noch? Nee, werde ich nicht. Weil, jetzt kommt wieder ein Manko, meine Halterung vom Monterra, meine Fahrradhalterung funktioniert nicht. Und diese Fahrradhalterung war sacke schwer. Also war sacke teuer.
Ja, ja.
Ist verständlich.
Diese mit diesen Krallen, diese
richtig, richtig,
riesengroße,
genau.
Ne?
Genau, diese riesengroße. Also irgendwie haben sie es wieder geschafft, durch diese neue Bautechnik, auch mit der Antenne wahrscheinlich und so weiter. Also wenn man wirklich jetzt umsteigt vom 600 auf 700, da kannst du dich komplett neu eindicken. Also dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dieses Batteriefach mit dazu zu nehmen. Und wenn du bei dem Batteriefach bist, dann kannst du gleich noch weitergehen. Dann kannst du gleich noch, Moment, wo habe ich's? Die Halterung würde ich gleich mitnehmen. Da hatte ich gesehen, es gab eine Fahrradlenkhalterung, kostet 30 Euro. Wenn du die Kfz-Halterung mit Lautsprecher nimmst, bist du ein Huni los. Eine Bootshalterung, also irgendwie kann man das, scheint es da extra Halterung für zu geben. Motorrad gibt's auch, ist auch ein Huni. Also das, ich sage mal, wenn ich's nehmen würde und für meinen Alltag mir den ganzen Zubehörkrempel noch dazu kaufen müsste, dann wäre ich bestimmt noch mal 150
bis 200
Euro los.
Ja, insgesamt vierstellig, ne?
Na, vier vielleicht nicht. Also vierstellig vielleicht nicht. Ich kann ja mal, warte mal, sagen wir mal, das Gerät zum UVP-Preis sind 600, dann hast du das Batteriepack für 30, dann würde ich eine Halterung dazu nehmen, mindestens fürs Fahrrad noch mal 30, fürs Auto würde ich auch eine haben wollen, bist du noch mal ein Huni los, sind wir bei 200... 60, 200 oder 190, glaube ich, ja.
800.
Ja, so in der Richtung. Das wäre mir sehr happig.
Mhm.
Es ist, wie gesagt, es ist kompakter geworden, so ein bisschen schmaler, dafür halt schön, sag mal, breit. Ich bin ja jetzt nicht gerade so ein Kleiner, aber ich habe nicht die größten Hände, ich komme recht gut in der Regel mit der
Bedienung. Die größten nicht, aber die, ach nein, lassen wir das.
Was wolltest du jetzt sagen?
Ach, nichts.
Ich komme damit klar, aber irgendwie so ein Wohlfühlfaktor bei bedient ist es nicht, weil von der Displaygröße her komme ich halt mit dem Daumen, ist doch schon schwierig, da bestimmte Sachen zu machen. Ja, also da.
Es ist kein Handschmeichler, sagen wir es mal so. Frage ist, ob es das sein muss für den Einsatzbereich, den man's eigentlich nutzen sollte.
Genau, weil wir reden ja vom Geocachen.
Jo.
Ja, ich denke, wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Garmins ausgedient haben.
Also wenn man mich fragen würde, also es gibt ja immer diese Diskussion, GPS oder Handy, was ist genauer? Das ist ja auch so ein Thema.
Ja gut, das ist eine ganz blöde Frage.
Wo du in Geocaching-Gruppen jedes Mal innerhalb von kürzester Zeit sehr viel Kommentare kriegst, wo die Leute dann aufeinander losgehen. Das ist ja ein Glaubenskrieg eigentlich. Wie siehst du das? Was denkst du dazu?
Also ich bin von der Spontanität her Handycacher mittlerweile. Aha. Weil wenn ich irgendwo bin, Handy an, zack, ich gucke und ja, Schande über mein Haupt. Nee, wie heißt es?
Asche?
Asche über mein Haupt. Original GC-App. Funktioniert tadellos. Ich kann damit Caches finden.
Du benutzt die Groundspeak-App?
Ich benutze die Groundspeak-App und keine andere.
Mit dir mache ich einen Podcast zu?
Nein, ja. Ja.
Ist ja, ich schäme mich.
Das kannst du die letzten 100 Folgen nachhören. Ich nehme immer noch diese Groundspeak-App. Ich nehme kein CGO. Ich kann CGO, ich mag es aber eigentlich nicht, weil ich habe, also für mich ist die Option Groundspeak-App, Garmin. Die beiden Sachen. Bin ich unterwegs, ist die Handy-App das Schnelle für mich. Weiß ich will cachen gehen, nehme ich das Garmin. Spiel mir das alles auf. Fahr dorthin, benutzt das.
Aha. Jetzt bist du meiner Frage aber ein bisschen ausgewichen.
Naja, musste ich ja.
Wolltest du nicht sagen? Für mich ist es halt so, dadurch, dass die Handys ja im Regel für 2 Jahre konstruiert sind, so sind ja auch die Laufzeiten von den Handyverträgen, dass du jede 2 Jahre ein neues Handy möglichst nimmst und die Wirtschaft am Lauf meldest oder was auch immer, ist es natürlich so, dass da meistens immer aktuelle Technik verbaut ist. Obwohl ich als Laie es halt auch so sehe, dass die Bausätze oder die Chips für die GPS-Bestimmung oder für die Positionsbestimmung, also die Navigationssatellitensystem-Chips, sind ja ähnlich. Also das, was im Garmin verbaut ist, wird auch im Handy verbaut sein. Du hast natürlich beim Garmin wahrscheinlich eine längere Laufzeit. Also du wirst nach 2 Jahren kein neues Garmin kaufen. Vermute ich jetzt mal, dass der normale Garmin-Nutzer vielleicht so 4-5-Jahres-Rhythmus hat und sich ein neues Gerät zulegt und dementsprechend natürlich da ein bisschen weiter ist. Aber ansonsten von den Genauigkeiten her habe ich bei mir in der Praxis noch nie große Unterschiede gespürt. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, frag 5 Leute und du kriegst 6 Meinungen dazu.
Mhm. So ist es.
Für mich ist es
wie ich werde Garmin-Cacher bleiben.
Für mich ist es wie bei dir. Also wenn ich eine Tagestour plane, packe ich das GPS ein. Garantiert, ich bereite das Ding vor, ich packe halt meine Cache drauf, wo ich hingehen will, beziehungsweise braucht man das durch die Konnektivität mit dem Handy. Jetzt ja bei dem Montana bräuchte man es gar nicht. Mit dem Monterra habe ich es immer noch gemacht, habe mir GPX-Dateien drauf gespielt und dann bin ich cachen gegangen. Und jetzt ist es halt, ja, viel Corona, aber generell auch so, ich fahre halt irgendwo hin, oh, ich werfe mal das Handy an, gucke mal, ob hier ein Cache ist, dann gehe ich halt hin und dafür reicht das Handy vollkommen aus.
Genau. Aber von der Cache-Tour ab her nehme ich das GPS, weil es ist ja auch viel cooler. Es ist einfach so, weil in dem Moment, wo ich mein Garmin eingepackt habe, das ist bespielt, bin ich Geocacher. Es ist ganz anders, als das Handy zu nehmen, wo ich weiß, oh scheiße, in 45 Minuten ist Akku leer.
Gewisse Aufgaben erfordern Spezialwerkzeuge.
Richtig. Und das Garmin erfüllt das nach wie vor. Und ich bin richtig traurig, dass ich das 700er nicht mit ausprobieren konnte. Bin ich wirklich. Aber es ließ sich ja nur nicht anders einrichten.
Ja. Das 800er kriegst du dann.
Warte mal, 2028. Ich weiß noch nicht, was ich davor habe.
da habe ich schon Termine. Was ich übrigens sehr, sehr schön finde, wenn sich jemand so ein bisschen für die Garmin-Geschichte interessiert oder für generell für Garmin interessiert, guckt mal auf in die Wikipedia, da gibt es einen guten Beitrag und da gibt es eine Liste der Garmin-Produkte, eine Seite und da gibt es eine wunderschöne Tabelle über die ganzen Garmin-Geräte. Leider wurde die seit Stand 2017, also die wurde jetzt ein paar Jahre schon nicht mehr gepflegt. Wenn sich jemand auskennt, wie man gute Tabellen bei Wikipedia einbaut, der sollte sich das mal vornehmen. Da findet man das wunderschön in Übersicht, bis wann welche Geräte produziert wurden. Also es ist echt schön gemacht. So, was haben wir noch zu sagen? Ich gucke mal auf meine Vorstellungsliste. Zur Haltbarkeit wollte ich noch. Genau, ein letztes noch zur Haltbarkeit. Weil wir gerade, wie gesagt, Cashtour ist halt wahrscheinlich günstiger, halt mit einem etwas robusteren Gerät loszugehen als mit dem Handy. Ich war letztens alleine im der geneigte Hörer wird das mitbekommen haben. Letzte Folge ging um die Sagen, der Schatz der Burger Lutten. Da war ich in Burg unterwegs und da gibt's Sagenpark. Und da war ich, musste ich halt irgendwelche Sachen suchen und hatte das Montana so mit dabei. Und ein bisschen schusslig, wie ich bin, fiel es mir runter. Und da es vorher ordentlich geschneit hatte, fiel das Ding in den Schnee und war relativ gut versunken. Also diese IPX7-Norm kann ich nachvollziehen. Die kann ich so bestätigen. Das Ding ist auf jeden Fall schneefest. Also ich habe es jetzt nicht eine halbe Stunde da liegen lassen, Meter unter Wasser oder Schnee. Also ich habe es dann relativ zügig wieder aufgehoben. Ich konnte es trotz nassen Display noch gut bedienen. Also das hat gut funktioniert. Und also das kann man wirklich sagen, haltbar ist, scheint das Ding zu sein. Guckt euch unbedingt das YouTube-Video an. Link in den Shownotes. Gut, dann wär's das schon von meiner Seite.
Ja, meine Fragen sind auch erübrigt. Du hast mir viel vorne weggenommen.
Ich hab einen Fahrplan, beziehungsweise Notizzettel. Was recht schade ist, ich hatte schon mal was mit Tom Diver und mit Steffen, hier ASP-Fan, CB, aufgenommen. Und zwar beim Zito der verrückten Geolausitz im Oktober oder November letzten Jahres. Und irgendwie gab es da technische Probleme. Die SD-Karte hat es irgendwie geschrottet oder keine Ahnung, was da falsch lief. Ich habe letztens mal geguckt und habe ein bisschen was davon wiederherstellen können. Das sind ungefähr 2 Minuten.
Okay.
Die werde ich nochmal hier mit ranschneiden quasi. Das ist einfach wie ein kurzer Blick. Da reden wir über die Wettergeschichte. Mhm. Also da haben wir da kurz drüber geredet. Das war aber leider alles, was zu retten war. Da habe ich mich ein bisschen in den Hintern gebissen. Das war nämlich eigentlich ein recht schönes Gespräch.
Aber erst die Karten kaputt machen, da hast du Erfahrung drin, ne?
Das war Steffen, möchte ich da anmerken. Der hat das Ding umgelassen. Das hat mit mir nichts zu tun.
Ja, aber du kennst es.
Ja, das Thema hatten wir schon mal, das Leidliche. Wir bräuchten irgendwie mal Aufnahmegeräte, wo die SD-Karte nicht kaputt gehen kann. Gibt es sowas mit eingebautem Speicher? Egal.
Kannst dir hier anzeigen lassen, wie das Wetter ist, und zwar in verschiedenen Variationen. Irgendwo gab es hier Pfeile, hast die Windrichtung und so gesehen.
Windrichtung?
Das kann auch mein Handy machen, zusammenhängen, dass der gerade hängt. Also ein WLAN zu Hause. Ach. Ein WLAN zu Hause, das ist ganz gut. Und du kriegst da die Prognose. Weißt du kriegst halt eine Wetterprognose mit drauf. Das fand ich ganz cool.
Im Kinderwelt.
Ja, es hat generell bewölkt.
Auf Daten. Oder hast du wirklich keinen Empfang? Obwohl, der zeigt dir an.
Also im WLAN hat er mir wirklich angezeigt, da hast du Wind, hast du richtig Pfeile gehabt. Da hat er dir wirklich gezeigt, wie lang der Wind geht und wo die Wolken ziehen. Also du hast wie du auf so einer Wetterkarte so diese dunklen Wolken gehabt. Also das war ziemlich cool.
Dann habe ich aber noch meine Bonusgeschichte.
Na dann los.
Okay, also Dakota 20, damals kaputt gegangen. Beim Garmin gibt es eine schöne Funktion mit dem Startbildschirm. Kennst du die?
Nö.
Du kannst, es gibt eine Datei, also wenn du das Garmin an den Rechner anschließt, kannst du ja den als Dateiordner anzeigen lassen. Und dann gibt es eine Datei, ich glaube, die heißt start.txt, ich bin mir nicht sicher, aber so ähnlich. Und da kannst du irgendwas eintragen. Und wenn du das Gerät startest, wird das, was du da eingetragen hast, auf dem Display angezeigt. Also du kriegst quasi den Garmin-Schriftzug, das Ding fährt hoch und du kriegst halt den Text angezeigt, den du da angibst. Und das ist recht praktisch, wenn du dein Gerät nicht mehr verloren hast und du hast deine Kontaktdaten angegeben, dann hat der Finder die Möglichkeit, dich anhand dieser Kontaktdaten zu kontaktieren und dir zu sagen, hier, ich habe dein Gerät gefunden.
Quatsch.
Kennst du das? Oder nee. Ist das neu für dich?
Ganz neu.
Okay. Das habe ich damals bei diesem Dakota 20 gemacht und habe meine E-Mail-Adresse angegeben. Und wie gesagt, das Ding war irgendwann kaputt, ließ sich mit USB nicht mehr ansprechen und so weiter und so fort. Also ich konnte auch von dem Gerät quasi nichts verändern. Ich musste es dann so einschicken, wie ich es halt hatte. SD-Karte rausgenommen, aber das Gerät war halt stabil. Gerät eingeschickt und über den Daumen, zweieinhalb Jahre später kriegte ich plötzlich eine E-Mail von irgendjemand, der mir schrieb, ob ich ihm mal einen Tipp geben könnte, wie er diese, er hat meine E-Mail-Adresse auf dem Startbildschirm gefunden und er würde gerne wissen, wie er das ändern kann und seine E-Mail-Adresse dafür hinschreiben kann.
Nee, oder?
Also ich habe dieses Gerät damals eben irgendwo zum großen A zurückgeschickt als kaputt.
Die scheinen
es instand gesetzt zu haben und müssen es irgendwie weiter vertrieben haben, aber ohne das Ding wirklich auf Werkseinstellungen also zurückzusetzen. Also die Daten, die ich da hochgespielt hatte, schienen da irgendwie noch oben zu sein. Das war sehr überraschend.
Warte. Ich muss jetzt mal anmachen. Warte. Es müssen Batterien rein.
Startup.txt heißt das Ding.
So, warte mal, ich muss es ja anschalten, sicherlich, ne, damit es sich mit dem Rechner verbindet.
Genau, pass auf, du kriegst, wenn du das Ding angeschlossen hast.
Es geht an. Es war lange nicht mehr an, es geht an.
Okay. Ich hab's piepen gehört.
Es hat einen Pixel.
Bei Montana 700 funktioniert es. Ich habe das nämlich schon ausprobiert und habe als Startdings habe ich Testgerät eingegeben.
So, startet das jetzt oder nicht? Ah, startet. So, warte mal, jetzt steht hier, dass es mit USB verbunden ist.
Genau.
Warte mal, Datei Explorer. Also ich habe das jetzt an. Mhm. Jetzt gehe ich in den Garmin-Ordner.
Genau, da gibt es mehrere Ordner drauf. Da gehst du in den Garmin-Ordner. Wenn du runterscrollst, findest du irgendwo startup.txt. Öffne die mal.
Startup, ja.
Und dann steht da irgendwo Type your message to the next line.
Genau.
Und was du dahinter schreibst, das erscheint, wenn du das Gerät startest, im Startdisplay.
So, warte mal. Geo. Gedöns.de.
So, pass auf. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich habe jetzt nämlich auch mal... wie sieht man, dass es nicht so spiegelt?
So, ich habe jetzt das eingegeben. Jetzt mache ich das Ding aus, ja?
Genau. So, und wenn du das ausprobierst, Obi, Folgendes. Ich schicke dir mal ein Bild über den Messenger rüber. Moment. Senden. Ich habe das nämlich gleich mal gerade live gemacht, um auch das nochmal zu sehen.
Wo soll denn das stehen?
Lies es nicht vor. Wenn du startest, steht es oben. Im oberen Bereich.
Nö, bei mir nicht.
Hast du die TXT-Datei richtig gespeichert?
Ja. Sehr geil, bei dir steht das da, bei mir nicht.
So, pass auf.
Lies das doch mal an.
Du hast es ja gerade gesehen. Ich habe das mal geändert.
Ja.
Ich lasse es mal so. Bevor ich es zurückschicke, wir werden mal schauen. Vielleicht meldet sich ja bei uns jemand, ja?
Ja, ehrlich.
Gut. Ich packe das Bild in die Shownotes, geneigter Hörer. Wenn du sehen willst, was wir da eingebaut haben, dann guck da mal rein. Ansonsten würde ich sagen, wir bedanken uns in aller Form bei Garmin für das zur Verfügung stellen von diesem Testgerät. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, damit rumzuspielen. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass ihr den Geocachern als Markt nicht mehr so wahrnehmt. Da wurde ich beruhigt und das finde ich ganz schön. Das Gerät in der Summe ein schönes Ding. Macht Spaß, damit rumzuziehen. Und ja, ich würde es mit gewissen Einschränkungen empfehlen.
Fazit?
Das wäre jetzt mein Fazit gewesen.
Okay, kann man kaufen.
Kann man kaufen, muss man aber nicht. War das jetzt ein zu blödes Fazit?
Nö, war gut.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, Obi, oder? Hast du noch was zu sagen?
Nö.
Du bist jetzt beschäftigt.
Hat Spaß gemacht?
Du bist jetzt damit beschäftigt, fummelst an deinem Namen rum, oder?
Ja, ich weiß es nicht.
Pass auf, ich schicke dir mal noch einen Link, da kannst du dich danach mal belesen. Ich glaube, ich habe gerade gespeichert. Ja, das guckst du dir einfach mal an. Von Navigation professionell kann ich sehr, also www.navigation-professionell.de kann ich sehr empfehlen. Auf der Seite kriegt man viele interessante Sachen mitgeteilt. Ich setze den Link davon auch in die Shownotes.
Okay.
Gut, Obi. Dann soll es das gewesen sein. Es hat mir Spaß gemacht. Du wüsstest viel öfter mit mir podcasten.
Ich würde gerne viel mehr mit dir podcasten. Ich wünsche mir, dass... da dürfen wir nicht so reden, ne? Ich wünsche mir, dass wir wieder ins öffentliche Leben kehren können.
Das werden wir.
Ich möchte Events machen. Ich möchte mit dir live am Mikrofon quatschen. Ich möchte mit dir gerne wieder rausgehen. Ich möchte mit dir wieder gerne Spiele machen.
Ich will das auch, ja, mit dir.
Merkst, ich bin trostlos, jetzt, weil jetzt. Du bist zu Hause arbeiten. Ich möchte gerne wieder viel erleben.
Das wird wieder. Ich bin da zuversichtlich.
Ich auch. Wir stehen das durch. Harte Zeit.
Genau.
Und wir gehen wieder raus. Lieber Hörer, wir gehen wieder raus. Happy Hunting. Nee, das sagen wir nicht.
Was willst du denn dann sagen?
Geneigter Hörer, bleib gesund. Wir sehen uns im Wald.
Bis bald.
Bis bald.
Und mit diesem Reim soll es das sein. Wir hören uns.
Tschüss. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.